Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Den Namen Edward Hayes kennt wahrscheinlich jeder, der diesen Podcast hört. Wir haben heute Maximilian Wolf zu Gast, einer der beiden ehemaligen Gründern dieser Agentur. Gemeinsam gegründet hat er das damals mit Johannes Hirsch, der das Ding am Ende auch sozusagen noch mitverkauft hat. Max ist frühzeitig ausgestiegen, war aber maßgeblich daran beteiligt, dass die Agentur innerhalb von 3 Jahren knapp auf 50 Mitarbeiter gewachsen ist, was für eine Agentur unglaublich ist. Vor allem im Performance-Marketing-Bereich, der ja eben sehr voll ist. Max gibt extrem detaillierte Einblicke, wie sie es geschafft haben, Edward Hayes dahin zu bringen, wo es am Ende war, was auch wichtig war und welche Steps da nötig waren, sich auch einfach zu differenzieren. Max gibt aber eben auch genau Einblicke in sozusagen die Schattenseiten. Man denkt natürlich immer, die Welt ist so wunderschön und jede so dieser Geschichte endet irgendwie sozusagen im Bilderbuch. Aber Max hat wirklich schwere Folgen davongetragen. Massives Burnout, eine schwerwiegende Depression, wo er dann sozusagen mit einem Ausstieg sich darum gekümmert hat, das wieder zu fixen. Das hat er jetzt hinbekommen. Er berät uns selber sozusagen mit seinem Agentur-Consulting, hat uns da wirklich gut weitergeholfen, aber widmet sich jetzt auch wieder operativ seiner eigenen Agentur. Diese heißt A-Level und was er hier eigentlich genau macht, ist, er sucht die besten Talente für die besten E-Commerce-Unternehmen. Das macht er exzellent, er kann extrem gut verkaufen, das merkt man auch sozusagen in diesem Gespräch und ich weiß es persönlich halt auch einfach selber. Er gibt aber extrem viele Einblicke, was einen wirklichen A-Player ausmacht, wann sozusagen dieser Service überhaupt Sinn ergibt, worauf man achten würde, wenn man es vielleicht selber erstmal versucht und warum dann so ein Service wie der von ihm eigentlich sinnvoll ist. Es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden, weil es irgendwie sozusagen diese ganze Geschichte von Max einmal an einen Platz bringt. Deswegen, ich will gar nicht lange drum herum reden. Wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded mit dem lieben Maximilian Wolf, dem ehemaligen Gründer von Edward Hayes und heutigen Gründer von A-Level Recruiting. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Max, wie geht's? Herzlich willkommen in Köln.
Ja, es geht mir sehr gut. Ich habe dich zum ersten Mal jetzt kennengelernt, Moritz, und ja, nochmal viel besser als über Web.
Genau, also man muss sagen, vielleicht ein kleiner Disclaimer vorab, wir kennen uns alle schon ziemlich lange und ziemlich gut, also vor allem im letzten Jahr ist unsere Beziehung, glaube ich, irgendwie nochmal auf allen Seiten irgendwie ein bisschen stärker geworden, also ihr beide kennt euch ja schon ein paar Jahre länger, wir kennen uns jetzt so ungefähr seit einem Jahr, würde ich sagen, so ungefähr, das heißt, wir haben schon einige Touchpoints zusammen gehabt, aber es ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, die wir heute versuchen hier einzufangen und du hast auch, glaube ich, schon eine sehr spannende Geschichte in deinem Leben geschrieben, also du hast schon viele Stationen, die sehr, sehr spannend sind, auch, glaube ich, ist mal der Sache wert, das auch einmal an einen Punkt zu ziehen in einem schönen Podcast. Bevor wir vielleicht so ein bisschen so in deine Geschichte reingehen, wie es dann auch zu den Gründungen kam, stell dich vielleicht einfach selber einmal kurz vor, vielleicht auch mit dem, was du heute machst, vielleicht so ein bisschen so auf Schwiegermama-Style, wenn du die das erste Mal siehst, deswegen feel free, aber hol die Leute vielleicht gerne einmal kurz ab.
Ja, hallo liebe Schwiegermutter. Genau, also ich habe Advertest gegründet, das ist eine sehr bekannte Performance-Marketing-Agentur, gerade für Social-Themen, die auch sehr stark auf Creative und UGC geht. Die habe ich gegründet mit Johannes damals 2019, 2020. Genau, da haben wir ein starkes Wachstum hingelegt, sind da sehr stark auf Wachstum gegangen. Genau, da bin ich rausgegangen 2023. Die Agentur wurde jetzt verkauft. Und genau, da habe ich erstmal so eine Art Sabbatical gemacht, ein halbes Jahr. Und jetzt habe ich eine Headhunting-Agentur gegründet im E-Commerce, Startup-Bereich und Agenturbereich. Ja, das mache ich jetzt. So viel zu mir.
Muss man aber schon sagen, dass Edward Hayes, also um die Leute am Anfang so ein bisschen so zu hooken, Edward Hayes war schon sehr, sehr oder ist immer noch ein sehr, sehr relevanter Player im Performance-Marketing, auf jeden Fall im Dachraum. Ne? Also kannst du vielleicht so ein paar Scope-Kennzahlen geben, wie groß ihr vielleicht wart, bevor oder als du gegangen bist. Mhm. Ist, glaube ich, ganz spannend, damit man auch die Relevanz der Agentur an sich einfach vielleicht erstmal versteht. Mhm.
Ja, erstmal vielen Dank. Freut mich natürlich, dass die Agentur immer noch ein guter Player auch im Markt ist. Genau, als ich gegangen bin, hatte die Agentur rund 40 Mitarbeiter. Boah, ich kann mich jetzt auf eine Zahl jetzt nicht festnageln. Ich glaube, ungefähr so bei roundabout 1 Million Euro Gewinn. Und ja, das sind so Zahlen, die wir geschrieben haben. Das, was du gerade beschrieben hast, ist, dass wir auf jeden Fall sehr bekannt dadurch geworden sind, dass wir sehr schnell auch skaliert haben. Das heißt, wir sind auf diese 40-Mitarbeiter-Marke sind wir nach so 2 Jahren gekommen. Da sind wir wirklich sehr aggressiv skaliert. Und das habe ich auf LinkedIn dann auch immer sehr stark propagiert. Deswegen ist die Agentur auch dafür ja irgendwie auch bekannt. Haben für sehr viele führende D2C-Brands letztendlich das Performance-Marketing aufgebaut und waren damals in Anführungszeichen der Phase, wo dieses UGC-Game so angefangen hat. Eine der Agenturen, die UGC first gearbeitet haben und dementsprechend auch sehr, sehr schnelle Wachstums-Case einfach hingelegt haben, wo wir ja Outstanding Performance geliefert haben, wie es weniger andere Agenturen getan haben. Und genau, und dafür ist Advertasen auch bekannt geworden, haben uns so dann in eine Aufwärtsspirale begeben und genau, und haben dann beispielsweise auch eng mit der OMR zusammengearbeitet als Expertenagentur. Und so kann man es vielleicht noch ein bisschen besser einordnen.
Ja, voll, vielleicht zu sagen, da wird es ja noch ein paar mehr Meilensteine gegeben haben. Das war jetzt schon ein paar Long Story Short Key Facts, die du da genannt hast. Man kann, glaube ich, sozusagen die Größe und vor allem auch das Wachstum dann ganz gut nachvollziehen. Also wenn man sich überlegt, wie schnell ihr dann eben gewachsen seid, ist es halt schon sehr, sehr bemerkenswert. Aber lass uns vielleicht in der ganzen Geschichte noch ein bisschen weiter früher anfangen, weil du bist natürlich irgendwie auch irgendwann mal irgendwie ins Berufsleben gestartet und irgendwie ganz früher war es einem vielleicht noch nie klar, dass man dann irgendwie in x 5 Jahren beispielsweise irgendwie in einer Agenturwelt sitzt und irgendwie eine Performance-Agentur leitet. Also bei mir war es beispielsweise genauso, also hätte es mir vor 5 Jahren gesagt, ich sitze jetzt hier irgendwie in einer schnell wachsenden Agentur in Deutschland, hätte ich gesagt, bist du verrückt, also ich hätte es nicht geglaubt. Das heißt, irgendwie kommen die Wege dann auch irgendwie immer so ein bisschen anders und die Geschichte spielt sich so ein bisschen selbst einfach ab. Wie hat es bei dir so ein bisschen alles angefangen? Also du hast eine Ausbildung oder ein duales Studium gemacht, glaube ich, bei der Volksbank in Lüneburg. Mhm. Da fängt es wahrscheinlich irgendwie alles so ein bisschen an, oder?
Ja, genau. Wie kurz warst du davor, einfach bei der Bank für immer stecken zu bleiben quasi?
Also Baby, wenn du es hörst, ich habe Mitbewohner, der ist bei der Bank, der bleibt nicht stecken, der macht immer guten Progress, aber ich weiß halt, dass bei der Bank auf jeden Fall die Mühlen so ein bisschen langsamer oder die Räder in der Mühle ein bisschen langsamer mühlen. Das war wahrscheinlich wieder völlig falsch, aber so gesehen, dass man da auch einfach ein sehr ruhiges und langsam progressives, gutes Leben haben kann, wo man sagt, okay, das mache ich jetzt auch vielleicht die nächsten 40 Jahre, weißt du?
Mhm. Auf jeden Fall, genau, für das duale Studium war ich nicht gut genug auf jeden Fall
in der Schule. Das war nur die Ausbildung dann?
Genau, die Ausbildung, ich glaube, ich hatte Abi von 3,4, das ist echt schon eine Leistung.
Stark.
Das war genauso, dass man gerade irgendwie so durchkommt, wurde auch fast nicht zugelassen zum Abi, aber es ist eine andere Geschichte. Wie meine Journey gestartet hat, ist, genau, ich habe bei der Volksbank eine Ausbildung gemacht, das ist auch quasi da, wo ich von Grund auf Sales gelernt habe, weil das, was man da sehr stark lernt, ist, mit Menschen gut umzugehen. Und genau, und dann wurde mir es aber recht schnell schon, war mir es zu konservativ und ich habe dann begonnen quasi aus einem Hobby heraus, dass ich immer Bilder und Videos gemacht habe, so Videografie zu machen für verschiedene kleine Firmen, so Social Media Clips und Co. Darüber bin ich dann quasi erstmal so in die Selbstständigkeit gekommen, war erstmal Nebengewerbe. Und dann bin ich zufälligerweise mal auf einer Hochzeit gewesen, habe da einen Hochzeitsfilm gemacht und das war quasi dann eine sehr lukrative Möglichkeit, die mir auch sehr viel Planungssicherheit gegeben hat, um dann meine Selbstständigkeit reinzustarten. Habe die Entscheidung dann getroffen, in die Selbstständigkeit zu gehen, zum einen 50% mit dem Hochzeitsvideografie-Business und als zweites bin ich dann als Finanzvertriebler gestartet. Da hat mich ein Finanzvertrieb, der rein aus Bankkaufleuten bestanden hat, quasi akquiriert. Darüber habe ich auch meine erste Recruiting-Expertise gesammelt, weil da wurde ich per Telefon recruited. Total sneaky wurde ich auf der Arbeit angerufen und bin erstmal total gut drauf reingefallen.
War das einer der beiden Großen, die man so im Kopf hat? Oder?
Nee, es war keiner der Großen, die man im Kopf hat. Das ist einer der... Es war, würde ich mal sagen, ein sehr exklusiver, spezialisierter Finanzvertrieb, der damit geworben hat, nur mit Fachleuten halt quasi zu vermitteln. Das heißt, nur Leute, die ein BWL-Studium hatten mit Finanzfokus oder Bankkaufmann gelernt hatten, Bankkauffrau, durften quasi dort anfangen. Das war auch mein Grund, da anzufangen.
Ich habe mich auch mal angerufen, ich durfte eigentlich auch mit rein.
Und genau, und der Hang zum Performance-Marketing kam dadurch, ich hab mir im ersten Jahr tatsächlich... Da war ich schon auf 20 oder 25 Hochzeiten unterwegs, war da wirklich teilweise...
Im Jahr, oder was?
Im Jahr, genau, richtig.
War man hat so pro Hochzeit so 2.000 Euro bekommen, oder was kam? Also
1.500 Euro habe ich damals genommen.
Euro? Also das heißt, du hast dann irgendwie ungefähr, weiß nicht, 35.000, 40.000 Euro Umsatz gemacht, alleine damit.
Genau.
Du halt, wie alt warst du da?
22.
22 ist natürlich auch eigentlich schon... Da leckt man so ein bisschen Blut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen habe ich halt im Finanzvertrieb, da gab es noch ganz andere Vertriebler. Dann habe ich noch über Finanzvertrieb habe ich noch mehr Umsatz gemacht als über die Hochzeitsfirma. Mhm. Und da habe ich auch richtig Gas gegeben, weil das war nichts, was man so halb so nebenberuflich eigentlich machen sollte. Sollte man schon hauptberuflich machen. Und da waren natürlich viele Mentoren und Vorbilder dabei, die so richtig krass Sales gemacht haben, die teilweise wirklich ihre 20, 30, 40.000 Euro Umsatz im Monat gemacht haben. Und weil ich gerade noch sagen wollte, der Hang zum Performance-Marketing kam dadurch, dass ich halt über Social-Media-Marketing halt meine Hochzeitsfilme beworben hatte über Paid und darüber habe ich mir im ersten Jahr halt so schon so eine starke Auftragsbasis sichern können und dann kam auch mein Hang zum Daten und Training und Arbeiten auch sehr schnell und genau, und so bin ich quasi reingestartet und um da den Bogen einmal zu Ende zu spannen. Ich habe in beiden Fällen dann auch gemerkt, nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, dass die Wachstumsjourney persönlich total begrenzt ist. Das heißt, Hochzeitsfilme und Finanzberatung konnte ich für mich persönlich, wie es meinem eigenen Anspruch so, konnte ich meinem anderen Anspruch nicht gerecht werden, was mein Wachstum angeht. Und da hat sich dieses Feld aufgetan, halt eine Agentur zu gründen. Und da habe ich unternehmerisch einfach viel mehr Wachstumspotenzial gesehen und auch eine krassere Skalierfähigkeit außerhalb meiner Person. Und daher habe ich die Agentur gegründet.
Aber das ist eine Hochzeitsagent, also eine Hochzeitsfilmmaker, sage ich jetzt einfach mal, ist doch eigentlich auch ein Agenturgeschäft. Also
ja, aber du bist ein One-Man-Show und du tauschst eigentlich Geld gegen Zeit.
Okay, aber auf der anderen Seite.
Schwierig, das zu skalieren.
Es ist schwierig, jetzt zu skalieren, aber jetzt beispielsweise irgendwie so ein Crew 10 oder so fällt mir da jetzt auch ein. Also sozusagen, also es wäre ja trotzdem möglich gewesen, aber also für dich war es einfach der falsche inhaltliche Approach, sozusagen damit.
Ja, absolut richtig, war falscher inhaltlicher Approach. Ich meine, wir wissen alle, Unternehmertum verlangt einem sehr viel ab und da wusste ich einfach, hey, da kann ich in vielen Belängen, nicht nur finanziell, persönlich einfach unfassbar wachsen, neue Erfahrungen sammeln und das war so der Grund.
Ich glaube, Dima ist sauer, wenn du den als Hochzeitsfotografen.
Nein, aber sozusagen, da gibt es ja auch einen guten Draht zu und die sind ja auch mega, mega groß geworden und machen ja mega, mega geile Arbeit. Also sozusagen, das Potenzial wäre ja da gewesen. Das heißt, wir sprechen da so dann um die Zeit 2019, 2018 oder was? Mhm. Du bist jetzt dann.
Ja, richtig.
Wie alt bist du jetzt?
28.
28, ja, okay, das ist natürlich schon noch ziemlich, ziemlich jung dafür zu sagen, was du alles gemacht hast.
Und dann kam quasi 2019. Johannes auf dich zu und hat gesagt, hier, lass das mal irgendwie zusammen machen. Oder bist du auf den zugekommen? Wie ist das sozusagen angefangen?
Ihr kennt euch auch mega lange, ne?
Ja, genau. Einer meiner besten Freundinnen ist seine Schwester. Okay. Und darüber haben wir uns quasi kennengelernt und wir waren die einzigen in unserem Umfeld, die sich für Persönlichkeitsentwicklung so krass interessiert haben. Das heißt, wie man Freunde gewinnt, so klassische Persönlichkeitsbücher von Dale Carnegie oder Rich Dad Poor Dad oder so beispielsweise. Das waren so Bücher, wo wir die gelesen haben, aber keiner in unserem Umfeld hat die gelesen und das war einfach so ein gemeinsamer Nenner. Und dann hatten wir diese 5 Uhr ins Gym gehen Sessions morgen, wo wir waren einfach geisteskrank motiviert und mussten uns irgendwo rauslassen und die Selbstständigkeit, diese Agentur war das Ventil dafür, dass wir unsere Energie so freien Lauf gelassen haben.
Was hat Johannes sozusagen simultan, also ihr werdet dann ja die ganze Zeit irgendwie Kontakt gehabt haben, auch als du sozusagen dein als du der Filmmacher warst, sage ich jetzt einfach mal. Was hat er dann sozusagen, also wie habt ihr euch sozusagen bis zu dem Punkt von Advertaste dann sozusagen zusammen entwickelt? Also war das dann irgendwie so, dass ihr jeden Tag irgendwie zusammen ins Gym gegangen seid? Du bist dann irgendwie zu irgendeiner Hochzeit gefahren irgendwo in Deutschland und er ist dann, weiß ich nicht, irgendwo hingegangen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Ja, er hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist darüber in Münster, die haben ja auch eine sehr starke Gründerszene, ist darüber quasi in so ein Venture, in so ein Startup-Hub gekommen, wo die gefördert wurden von Flaschenpost und von Captain Sun beispielsweise. Und da sind auch echt einige erfolgreiche Gründungen auch aus diesem Umfeld noch weiter entstanden, in dem Johannes dann so drin war. Das heißt, er war in dieser Hub, hat sich sehr viel mit Startups beschäftigt, so Wettbewerbe mitgemacht und darüber ist er sehr schnell in diese Startup-Schiene mit reingekommen, wo ich dann auch rüber in diese Startup-Schiene reingekommen bin. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal und deswegen hatte er da Berührungspunkte zu. Ich hatte meine erste Selbstständigkeit gegründet und er hat dann schnell gemerkt, dass er keine Lust mehr auf Studium hat, sondern irgendwas unternehmerisch machen möchte.
Okay. Und dann habt ihr gesagt, ey, lass das einfach zusammen machen, oder was?
Ja, genau. Das weiß ich noch ganz genau, wo ich auf dem Parkplatz stand und dachte, hey, ich hab Bock, was mit dir zusammen zu starten. Und dann haben wir erstmal Webseiten verkauft und die ganzen komischen Geschichten gemacht, die man sonst erstmal so macht, wenn man nicht weiß, wie das funktioniert.
Aber war das so, dass sozusagen Agenturrichtung schon immer klar war? Weil ich stelle mir irgendwie so ein bisschen vor, also ich habe 2016 Dropshipping gemacht, ich weiß gar nicht, die Geschichte kennst du gar nicht, und ich habe 2016 Dropshipping als
tot erklärt.
Also hätte ich ja vielleicht mal irgendwie 2 Monate ein bisschen länger dran gearbeitet, dann also würde ich euch beide jetzt von den Bahamas aus grüßen, weißt du, ich meine, mit einem schönen Pina Colada in der Hand, aber ich sitze jetzt blöderweise mit dem Espresso hier an diesem Tisch. Das heißt, sozusagen.
Fühlt sich aber auch sehr wohl hier, musst du sagen.
Doch, ich fühle mich sehr, sehr wohl, vor allem mit meinen 2 guten Freunden hier am Tisch. Deswegen, also, aber es gab, also sozusagen, ist das Leben hätte halt auch irgendwie anders laufen können, sage ich halt immer, ne?
Und ach so, ja,
die
absolut.
Frage ist halt so, habt ihr dann irgendwie auch beispielsweise an andere Dienstleistungen gedacht, die jetzt vielleicht nicht so, also ihr werdet nicht euch morgens getroffen haben und die erste Idee war Advertise und Performance Marketing. Habt ihr irgendwie noch andere Sachen im Kopf gehabt, die ihr sozusagen da euch überlegt habt? Weil so eine Gründungsphase oder so eine Tryout-Phase, die hat ja auch einfach viel mit Try and Error zu tun. Also das ist ja nicht so, dass du das Erste, was du machst, irgendwie das ist genau das, was du am Ende irgendwie dann noch anbietest. Wie war so ein bisschen so die Findungsphase an sich?
Ja, absolut. Also es hat damit angefangen, dass wir Social Media Marketing, Performance Marketing für Hochzeitsdienstleister verkaufen wollten, weil ich da ein Netzwerk hatte und dachte, hey, ich bin ja erfolgreich dabei gewesen und warum können wir es nicht anderen verkaufen? Haben wir festgestellt, wir haben gar kein Geld, um Dienstleister
so wie du.
Zu sein. Ja. Genau. Und dann haben wir versucht, Webseiten an Fahrschulen zu verkaufen, haben uns letztendlich über Fiverr dann so eine Leadliste ausdrucken lassen. Johannes hat Norddeutschland bekommen, ich habe Süddeutschland bekommen. Dann haben wir am Tag da irgendwie 100, 150 Fahrschulen angerufen, wollten Websites verkaufen, bis wir festgestellt hatten, dass sie ja gar keine Webseiten brauchen, weil die komplett ausgelastet sind und Verkaufen quasi nicht deren Problem ist. Und das war so, waren so die Journeys. Und dann hatten wir zufälligerweise, also wirklich zufälligerweise, eine Bekannte, die hat einen Online-Shop gehabt. Der war nicht groß damals, keine Ahnung, 20, 30.000 Umsatz pro Monat, aber es war der erste Case, wo wir richtig Hand anlegen konnten und den wir dann schon, wo wir coole Ergebnisse erzielt hatten und dann haben wir gemerkt, so hey, E-Commerce, das ist es. Das heißt, das war totaler Zufall. Und wie du sagst, ich hätte auch in der Bank letztendlich bleiben können. Ich würde sagen, das ist tatsächlich immer so, manchmal braucht man ein bisschen Glück, dass man zum richtigen Zeit an die richtigen Leute gerät und ja, da war sicherlich auch Glück mit dem Spiel. Das war nicht mein Traum, seit 10 Unternehmer zu werden, von daher kam das auch so ein bisschen durch Glück.
Aber würdest du sagen, oder hat euch das zu dem Zeitpunkt nicht gestört, dass es irgendwie schon 100 andere Agenturen in genau diesem Bereich gab? Weil als ich mich 2019 sozusagen dann mehr auf die Selbstständigkeit fokussiert habe, dachte ich so, ich kann alles machen, aber keine Performance-Marketing-Agentur, weil da gibt es so viele Brands sozusagen oder so viele gute Marken auch schon irgendwie, die in Deutschland am Start sind. Wie soll ich dagegen ankommen?
Mhm. Vor allem halt auch so ein bisschen so in Anbetracht, dass halt viele Performance-Agenturen halt auch irgendwie kein gutes Standing hatten oder haben. Also sozusagen, wenn man mit vielen Leuten spricht oder wir sprechen ja auch mit vielen Brands, die dann irgendwie sozusagen schon in der Skalierung, sag ich mal, ein bisschen weiter fortgeschritten sind, da kommt dann immer wieder irgendwie 2, 3 Namen, wo man sich schon irgendwie richtig die Finger verbrannt hat und das sind dann meistens halt irgendwie eher Ads-Agenturen als jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die AB-Testing-Agentur. Also sozusagen, dass da halt auch irgendwie immer viel Unmut zu den verschiedenen Anbietern im Markt da war.
Ich glaube, damals war noch der große Vorteil, war die Unerfahrenheit da ein Vorteil, weil wir waren einfach blauäugig und totale Unternehmer-Greenhorns und da haben wir uns strategisch gar keine Gedanken gemacht. Das heißt, hätte ich damals mit einem Agenturberater wie mit mir selber zusammengearbeitet zu dem Zeitpunkt, hätte ich mir ganz andere Gedanken gemacht. Jetzt auch, wo ich mein neues Business gemacht habe, habe ich mir ganz viele strategische Gedanken gemacht und damals war es gar nicht der Fall. Es war einfach ganz stumpf, hey, so, das hat funktioniert hier, macht Spaß, lass uns da durchziehen. Und die anderen Performance-Marketing-Agenturen, das war eher so, was wir gesehen haben, dass andere damit erfolgreich sein können und Marwave beispielsweise, die waren uns so 3 Jahre, 3,5, 4 Jahre irgendwie voraus. Da haben wir schon gesehen, hey krass, der Messestand hier auf der einen Messe und die haben die ersten hohen Budgets so in die Hand genommen und genau, und das war eher so eine Inspo für uns und ein Antrieb dann eher so.
Ja. Wir hatten das Ganze dann so ein bisschen so operativ angefangen, also sozusagen, wenn man sich sozusagen das Ende der Growth Journey anguckt, dann ist es ja irgendwie einfach so, da sitzen da irgendwie im Peak irgendwie 45 Leute. So am Anfang steht ihr da irgendwie 2019 auf irgendeinem Parkplatz zu zweit. Du kommst ja irgendwie sozusagen, also du kommst ja nicht aus Hamburg, du kommst ja, glaube ich, irgendwie, wie heißt das, wo du herkommst?
Lüneburg.
Ich wusste es nicht, dass ich da jetzt irgendwie sozusagen dein Heimatdorf in Schmutz ziehe, sag ich mal. Aber sozusagen, es passiert ja einfach mega viel. Aber wie war so ein bisschen so der Startpunkt? Kann man sich dann vorstellen, irgendwie, okay, Johannes bricht sein Studium ab, ihr setzt euch irgendwie in irgendein Café von morgens bis abends. Wie waren so die ersten Anfänge, weil nur von wegen, okay, ich will das jetzt machen zu, ich mache es jetzt und sozusagen krieg's auch irgendwie hin, dass das Ding in dem ersten Schritt vielleicht dafür sorgt, dass Johannes und du mal ein kleines Gehalt verdient oder ihr sozusagen die ersten Umsätze schreibt. Mhm. Alleine zwischen diesem Schritt, das ist ja wahrscheinlich, also es ist mit der schwierigste Schritt, weißt du, wie ich meine? Irgendwie
total.
Keine Referenzen, der Startpunkt sehr sperrt, andere Leute im Markt, die deutlich weiter sind. Man hat da natürlich auch, man ist da so ein bisschen biased, sag ich jetzt mal, man kannte das natürlich selber so ein bisschen. Wie war so vielleicht so die Journey bis zum ersten Kunden, wo ihr euch so angeguckt habt, so ey, geil, Alter, das funktioniert.
Ich war finanziert durch meine Tätigkeit als Finanzvertriebler und Hochzeitsvideograf. Das heißt, ich habe zu der Zeit 3 Businesses laufen und deswegen musste ich mir beispielsweise im ersten 3, 4 Jahre gar kein Gehalt auszahlen, was ein mega Vorteil war. Und Johannes hat noch ein bisschen Geld von seinen Eltern bekommen und war noch hatte so ein Stipendium noch von der Uni, weil die so einen Pitch gewonnen hatten beim Startup-Pitching. Und genau, deswegen da haben wir uns drüber finanziert, das erste 3, 4 Jahre. Und da haben wir es klassischerweise bis irgendwie manchmal 2 Uhr irgendwie hingesetzt und dann irgendwie Konzepte ausgearbeitet, Ads gemacht. Ich habe das neben meinen anderen Tätigkeiten gemacht und das hat gar nichts mehr fürs Studium dann gefühlt gemacht, hat es noch abgebrochen zum späteren Zeitpunkt dann. Aber das war so unser Privileg quasi, dass wir andere Einkommensquellen hatten. Wir hatten einen recht geringen Anspruch an Lebensstandard. Das heißt, Johannes hat immer gesagt, so ich habe hier meine 400 Euro und so und ich schlafe hier auf dem Boden irgendwie in der Halle, irgendwie mich juckt hier gar nichts. Und ja, genau. Und dann war einfach nur durchziehen. Und dann waren wir einfach sehr gut. Wir haben uns einfach einen guten Freelancer an Bord geholt und waren einfach gut. So würde ich es einfach beschreiben. Also ja, Genau. Und was noch ein wichtiger Faktor ist, wir waren sehr, sehr gut in Sales, da ich meine ganzen Kenntnisse halt einfließen lassen von dem Finanzvertrieb und von meiner Zeit in der Bank. Da haben wir wirklich sehr viel Cold Calling gemacht und das war eine Kompetenz, die wir hatten, die, glaube ich, andere nicht hatten. Da sind wir sehr systematisch und sehr viel gecallt. Da haben wir so einen Jordan Belfort-Raum gehabt, so eine kleine Besenkammer, die haben wir so genannt, von Wolf of Wall Street, wo man sich anschließen musste, mal so 5 Stunden und bevor man nicht x Nummern angerufen hat, durfte man nicht rauskommen beispielsweise. Und solche Geschichten waren, was da haben wir so Vertriebspartys gemacht, haben uns irgendwie 5 Stunden in Besenkammer eingesperrt, haben unter Vertrieb gemacht und da waren wir sehr gut, würde ich sagen, und haben darüber Kunden gewonnen, die andere gar nicht gewinnen konnten, weil die nur eigentlich über Telefonvertrieb zu gewinnen waren zu der Zeit.
Hm. Ja. Was waren da so ein bisschen die Meilensteine vielleicht dann auf dem Weg von 2020 bis hin auch zu 2023? Weil ich glaube, es gibt einen Zeitungsartikel, wo irgendwie drinsteht, dass ihr euch vorgenommen hattet, 300% Wachstum sozusagen im Jahr zu erzielen und das ist ja auch einfach, wenn man das überlegt, schon klar, vielleicht am Start möglich, aber das dann konsequent über Jahre durchzuziehen, auch eigentlich verrückt. Also kannst du da irgendwie so ein bisschen Einblick geben, wo du dann gemerkt hast, okay, hier geht's wirklich vorwärts und so pushen wir das jetzt noch weiter?
Genau, wir haben uns da mal sehr orientiert an US-amerikanischen Performance-Agenturen. Das war immer so on the way to go und auch ein Erfolgsrezept auf jeden Fall, weil die mal viel größer gedacht haben, schneller waren, ganz andere Zahlen in die Hand genommen haben als die deutschen Agenturen. Von deutschen Agenturen gab es gar keine richtigen Vorbilder. Alle Agenturen, die wir so im Kopf hatten, waren eher so, hey, wir machen es anders, weil es waren eher so größere Agenturen halt.
Aber hast du nicht gerade gesagt, Marwave war beispielsweise Inspo für euch?
Ja, es war eine Agentur, aber sonst fällt mir jetzt keine an quasi. Ja, genau. Viele Agenturen, die so heute bekannt sind, gab es da noch gar nicht so. Da waren noch nicht so halt noch nicht bekannt. Meilensteine waren auf jeden Fall, wo wir uns das erste Mal ein Gehalt ausgezahlt haben. So auf jeden Fall ein Meilenstein, wo wir gemerkt haben, hey, es ist ein funktionierendes Business, wo wir uns selber drüber finanzieren können. Und ansonsten Meilensteine waren auf jeden Fall ein Meilenstein war, wo wir erstmal wo wir von Reishunger von Benjamin Uhlmann, den als Ansprechpartner hatten, der hat uns als erster so richtig mal freie Fahrt gelaufen, das Performance-Marketing auszutesten. Er hat wirklich gesagt so, hey, wir schrauben den Rohrs runter und können jetzt mal wirklich durch die Decke skalieren. Da haben wir wirklich massiv alle Ressourcen drauf geschiftet, waren selber auch total unprofitabel, glaube ich, damit, aber haben echt extrem skaliert. Die Zahlen kenne ich jetzt gar nicht mehr genau, ist, glaube ich, auch nicht so relevant. Aber das war der erste Case, wo wir richtig outstanding Ergebnisse geliefert haben und das war der erste Meilenstein, so ein richtig krasse Case-Study zu haben, wo man sagen kann, hey, guck mal, das ist wirklich outstanding. Und der zweite Meilenstein war dann eigentlich, wo die erste bekannte D2C-Brand auf uns zugekommen ist und hat gesagt so, hey Max, ich kriege jeden Tag irgendwie 20 Nachrichten von Performance-Marketing-Agenturen, jetzt bewerbe ich mich mal bei euch, hab gehört, ihr seid mega gut. Und war damals Benjamin Sattler von Echtextil, hat sich bei uns gemeldet und genau, und das war auch so ein richtiger Meilenstein, weil zum ersten Mal sich dieses Spiel umgedreht hat, hey, die bewerben sich bei uns und nicht umgekehrt. Ein anderer Meilenstein war, wo wir die erste funktionierende Führungsstruktur etabliert haben und uns unabhängiger vom operativen Geschäft gemacht haben. Das war auf jeden Fall ein krasser Meilenstein und ja, ist, würde ich sagen, für jeden Agenturenhaber eins der krassesten Shifts, wenn man Leute installiert, die eigene Mitarbeiter managen, weil das ist das erste Mal so richtig heißt, dass man sich aus dem operativen Geschäft weiter entfernen kann und halt Fokus auf Strategie, Brand, Mitarbeiter so legen kann. Genau, das waren so, würde ich mal sagen, die größten Meilensteine. Eine wichtige Sache noch, das Rebranding war auch ein krasser Meilenstein, weil es uns einfach, wir haben uns bewegt von dieser juniorigen, jungen Agentur hin zur wirklich professionellen Marke, auch dieses Geld in die Hand zu nehmen, da ich weiß nicht mehr genau, wie viel das waren, 30.000, 40.000 Euro für halt diese Konzeption einer neuen Marke. Das hatten wir uns 1-2 Jahre vorher gar nicht vorstellen können und das allein war schon so ein Schritt halt in Richtung, hey, wir sind halt keine kleine Agentur mehr, sondern wir gehören halt schon zu den Bekannten und Großen. Und damit verbundener Meilenstein war auch dann, als man so über diese, weiß nicht, 100, 150.000 Euro Grenze rübergekommen ist vom Umsatz, hatten wir zum ersten Mal auch die pro Monat, hat zum ersten Mal diese Budgets auch quasi, die andere kleinere Agenturen vielleicht nicht hatten, wo man mal 15.000 Euro für Masterclass ausgibt oder zusammen mit anderen Brands 50.000 Euro für so einen Premiumstand, wo man das mal ausgibt und es ist halt ein normaler Marketing-Spend und das war auf jeden Fall ein Meilenstein, das sich so leisten zu können. Was dann auch eine ganz andere Marktwahrnehmung einfach natürlich dann verursacht.
Aber vielleicht kurz zum Rebranding, ihr habt jetzt nicht irgendwie den Namen geändert, sondern einfach quasi wirklich nur Designs, Positionierung und sowas vielleicht nochmal gefixt, nicht so von Hennecker Marketing hin zu AppScale, wo sich wirklich alles irgendwie komplett einmal geändert hat.
Richtig, aber es war ein großer Schritt, weil man es einfach gesehen hat, dass wir von Mike Rice komplett anderes sind.
Ja.
Zu welchem Punkt habt ihr das Rebranding beispielsweise gemacht? Also sozusagen, ich bin Mai 2022 angefangen und wir haben ja letztens ja über die Geschichte gelacht, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben, aber da habe ich schon das Advertise Blau im Kopf, also sozusagen da.
Ja, da gab es das auch schon.
So, da gab es sozusagen das Rebranding auch schon und dann warst du ja ungefähr noch ein halbes, dreiviertel Jahr, glaube ich, sozusagen mit dabei, aber wann war das Rebranding so ungefähr und wieso habt ihr es dann genau da gemacht?
Ich glaube, da waren wir 15 Mitarbeiter groß, Umsatz weiß ich nicht mehr ganz genau und wir haben es gemacht, weil wir... Davor hießen wir noch Onlyx Marketing, das kennt heutzutage gar keiner mehr, aber wir haben es gemacht, weil wir von anderen Experten einfach gesagt bekommen, Agenturenhaber, die schon weiter waren als wir, da haben wir ein paar echt gute Mentoren gehabt, die haben uns zum Beispiel gesagt, so hey, das passt einfach nicht mehr zu euch und wir haben uns unternehmerisch einfach auch sehr viel weitergebildet und haben auch gemerkt, wir haben, das passt einfach nicht mehr zu uns, einfach ist nicht mehr das, was wir sind und wir hatten sehr viel Kontakt auch zu sehr smarten Startup- und Scale-Up-Gründern, mit denen wir so stark im Austausch waren, wo wir regelmäßig das Feedback bekommen haben und das war dann nur so ein logischer Schritt.
Ich überlege gerade, ob mir der Name noch einfällt, weil tendenziell, ehrlich gesagt, kenne ich euch schon seit 2019, aber Onyx Marketing sagt mir auch nichts.
ich sag mal so, gutes Rebranding.
Genau.
Nee. Ja. Also die Geschichte, die du jetzt gerade so ein bisschen erzählt hast, die zeigt ja so ein bisschen sozusagen, was möglich ist. Vor allem, glaube ich, wenn man so, also ich kenne, so viel kann ich sagen, wir haben ja jetzt irgendwie regelmäßig Kontakt und ich kann halt sagen, ich kenne recht wenige Leute, die ja so gut und konsequent vor allem halt irgendwie auch im Vertrieb sind. Also ich glaube, das ist für viele Leute einfach weiterhin ein großes Bottleneck, vor allem glaube ich sozusagen diese Lead-Generierung, Lead-Akquise sozusagen im ersten Step. Das ist halt, wie du eben gesagt hast, sozusagen dann schon irgendwie mitgekommen und das ist dann irgendwie, glaube ich, auch eine schöne Fairytale-Reise, wenn man die irgendwie so ein bisschen so nennen darf. Wenn man sagt, okay, ey, man merkt irgendwie so, man ist mega, mega gut irgendwie in Sales, also irgendwie auch irgendwie Cold Outreach, fuck it, Alter, ist mir sowas von futz egal, so. Ich rufe da jetzt einfach trotzdem an, also das ist ja einfach ein sehr, sehr besonderer Skill oder vielleicht sozusagen dann auch sozusagen auch gut einfach in diesem Gespräch zu sein, weil jetzt nur einen Hörer in die Hand zu nehmen, ist vielleicht sogar noch der erste einfachere Schritt. Ihr baut das Ding dann irgendwie auf 40 Mitarbeiter, das Ding wird irgendwie riesig groß, ihr habt irgendwie die coolsten Cases in Deutschland, seid wahrscheinlich irgendwie Top 3, Top 5 der wichtigsten Performance-Marketing-Agenturen im Dachraum, aber die Geschichte geht dann ja eigentlich ungefähr so ein bisschen weiter, dass es dir ja irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie nicht mehr ganz so gut hat gehen muss, sozusagen mit diesem ganzen Setup und mit der ganzen Agentur. Ich glaube, das wissen nicht viele Leute, vielleicht hat man das mal irgendwie gelesen oder sowas, aber wo beginnt so ein bisschen so die Downside von dieser Geschichte, weil irgendwie so ein Agenturaufbau hat, glaube ich, irgendwie mit zwei Medaillen. Man ist irgendwie mal so ein bisschen rastlos, bis man irgendeinen Meilenstein erreicht und merkt dann eigentlich so, okay, das ist jetzt schön, aber irgendwie erfüllt es mich vielleicht doch nicht so krass oder es ist jetzt, also es geht jetzt einfach direkt weiter. Wo fängt die Geschichte deiner Meinung nach so ein bisschen an, wieder so ein bisschen so bergab zu gehen?
Das ist eine gute Frage. Die Story oder diese Downside fängt dann an, wann ich für mich realisiert habe, dass oder diese Hoffnung gestorben ist, dass ich das Glück nicht im Außen finden kann. Das heißt, Glück im Außen durch externe Bestätigung oder auch durch finanzielle Mittel, die man damals sich noch gar nicht hätte erträumen können, als vielleicht Anfang 20-Jähriger oder als Teenager. Das heißt, wir sind so schnell gewachsen, dass wir an einem sehr schnellen Punkt waren, wo wir gar nicht gedacht hatten, dass wir da so schnell hinkommen. Und ja, das heißt, die Vision von ganz ursprünglich war schon quasi erreicht, finanziell auch schon sehr viel erreicht. Und ich habe mich über die Jahre sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch beschäftigt. Und in diesem Zuge habe ich so gemerkt, so hey, krass, wenn ich jetzt 100 Mitarbeiter habe und nochmal mehr verdiene, dann wird sich an meinem Glück persönlich nichts ändern. So, und das war, glaube ich, so eine Sache, wo ich aufgehört habe, dafür zu brennen, diese Journey so weiterzugehen, weil ich nicht mehr so wusste, so, wofür mache ich das. Und genau, und die Downside wurde dann letztendlich beflügelt, dadurch, dass wir halt sehr ungesund schon seit 2 Jahren keinen Urlaub genommen hatten, 24/7 am Arbeiten waren, keine Ernährung, auf Ernährung nicht mehr geachtet hatten, uns extrem vernachlässigt haben, einfach alles, was Freundschaften und Co. angegangen ist und genau, und dann ist so eine Abwärtsspirale, würde ich mal sagen, losgegangen.
Das hat wann genau angefangen?
Bei mir jetzt schon tatsächlich, ich glaube schon ein Jahr bevor ich raus war, da musste ich auch schon mal so 2 Wochen raus, weil mein Körper mir einmal gesagt hat, so hey, achte mal auf dich, da hat mein Körper mich rausgenommen für 2 Wochen. Da bin ich einmal richtig krank geworden, so Fieber und dann hatte ich so Halsdrücken, Halsschmerzen, die ich so vorher nicht hatte und dann habe ich erstmal so 2 Wochen aufgemacht. Dann ging es wieder, habe ich aber alles so weitergemacht wie zuvor auch und dann habe ich ein Jahr weiter durchgezogen und genau, ja.
Wie sieht denn das, also grundsätzlich sind das ja irgendwie dann wahrscheinlich so ein heranrasendes Burnout, sage ich mal, oder man arbeitet irgendwie einfach 1,5 Jahre sozusagen irgendwie, also plus 14 ist irgendwie das Burnout und Y plus 13,9 performt ihr halt irgendwie sozusagen konsequent über mehrere Jahre. Also da fehlt dann eigentlich nur noch sozusagen marginal sozusagen bis zu diesem Tipping Point. Wie hat sich das dann irgendwie das erste Mal so wirklich geäußert? Also sozusagen, du hast es jetzt gerade schon gesagt, man hat dann irgendwie diese Symptome halt irgendwie gespürt oder bekommen, aber man hat halt irgendwie trotzdem gesagt, ja, schön, wir jetzt 2 Wochen irgendwie schön Füße hochlegen, waren jetzt schön, aber ich bin jetzt wieder sozusagen voll mit drin. Da gehört dann ja auch irgendwie mehr dazu, auch irgendwie sozusagen in der Entwicklung, dann zu sagen, scheiße, man merkt dann irgendwie, okay, ich bin jetzt wieder da, 2 Wochen später habe ich wieder die gleichen Probleme beispielsweise, man denkt so, fuck, das kann ja gar nicht sein, ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie rausgehen, aber irgendwie, da entsteht dann ja irgendwie sozusagen eine Verkettung an Emotionen, die damit eingreifen und irgendwie auch sozusagen wirklich Krankheitsbildern, die sich dann sozusagen verstärken und man merkt, okay, so, es geht halt nicht mehr weiter. Also nur, dass du jetzt weißt, du hast ein Problem, das ist bei vielen Leuten, glaube ich, so, heißt es ja noch lange nicht, dass ich das Problem jetzt irgendwie sozusagen in die Tat umsetze. Wie ist so ein bisschen so, weil das finde ich halt irgendwie mal so einen extrem interessanten Punkt, so wirklich so dieser Handlungsbaum oder Handlungs- und Entscheidungsbaum sozusagen dann irgendwie wirklich zu dem Schluss zu kommen, so, okay, ich bin jetzt wirklich, wirklich raus.
Da könnten wir echt sehr lange drüber sprechen, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist und es gibt auch keine allgemeingültigen Aussagen dazu, sondern es ist halt bei jedem sehr individuell.
Feel free, das ist deine Stunde.
Genau, ich versuche es mal runterzubrechen. Ich beschreibe es mal so ein bisschen so wie, versuch mal Fußball zu spielen, wenn du einen Kreuzbandriss hast, weil genau so ist es. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß so, egal ob ich einen Bänderriss habe, also es funktioniert einfach nicht. Also ich trete auf, aber egal wie sehr ich es will, ich kann einfach jetzt hier nicht mitspielen. Und genauso war es da. Das heißt, ich habe Symptome gehabt, die ich vorher noch nie gehabt habe, wie ich habe auf den Laptop geguckt und der Bildschirm ist total verschwommen über mehrere Minuten. Ich habe da nicht mehr gelesen, was halt steht. So, und das war zum Beispiel ein Symptom. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn man sich einmal gehabt hat. Und generell, wenn man so in einer Situation ist, und man es ist sehr schwer zu beschreiben. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man nie in der Situation war, das ist so meine Erkenntnis danach, aber das ist so vielleicht so was zum Anfassen, wie es dann irgendwie so losgegangen ist. Und genau, und dann hat mein ganzer Körper mir einfach gesagt, so, bleib weg vom Laptop, und das war aber echt ein langer Zeitraum, und das Schlimme war, ich kannte die Ursache halt nicht, ne, und ich wusste nicht, woran es genau liegt, und ja, um das rauszufinden, hat es auch längere Zeit gebraucht. Genau, das ist erstmal so das, was ich vielleicht so kurz einmal so umreißen kann.
Wie war denn dann so ein bisschen so dann der Abschied von Advertase? Also irgendwie auch sozusagen zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Problem, also muss ja irgendwann sozusagen die Entscheidung fällen. Hast du dann irgendwie einfach nach einem halben Jahr dich mit diesen Symptomen rumgeschlagen und dann hast du irgendwann gesagt, so, Johannes, ey, es geht nicht mehr, ich muss hier raus, ich muss jetzt gehen? Oder wie war dann einfach sozusagen die aktive Beendigung deiner Arbeit sozusagen in Advertase und wie hat das vielleicht auch Johannes aufgenommen? Weil vor allem, wenn man halt irgendwie sozusagen so ein Duo irgendwie an der Spitze ist, also wenn ich jetzt wüsste, dass einer von uns beiden vielleicht nicht mehr da ist, hätte der andere schon ein riesengroßes Problem, glaube ich. Ist halt so ein bisschen so die Frage, wie kam es dann wirklich zu diesem Abschied und wie hat das Johannes auch aufgenommen?
Also im Gesamten bin ich da sehr happy und sehr dankbar dafür, wie alles gelaufen ist. Also einmal für die Unterstützung von Johannes, also der hat immer mit dem krassesten Verständnis dafür reagiert und hat versucht, alles, was ihm so zur Verfügung steht, mich zu unterstützen, wie es halt mir bestmöglichst nur geht. Und nach längerer Zeit haben wir uns dann beide so gefragt, so, hey, wie machen wir jetzt weiter? Und da bei mir noch nicht 100%ige Klarheit war, wie ist es jetzt und also wie geht's jetzt weiter? Bin ich jetzt wieder gesund? Kann ich jetzt wieder einsteigen? Weil es ein ganz schwieriges Thema. Manchmal kann man es gar nicht so richtig fühlen. Haben wir uns beide gefragt, ob ich noch die richtige Person für diese Rolle bin. Und ich habe mir selber auch gefragt, bin ich diese richtige Person, die Advertase von 40 Mitarbeitern auf das nächste Level bringt? Und dann haben wir beide, vor allem ich, halt diese Frage mit Nein beantwortet. Nein, ich bin nicht die richtige Person, um als Geschäftsführer jetzt diese Agentur weiterzubringen, weil mir persönlich die Vision gefehlt hat und ich mich für das Thema Performance Marketing nicht so begeistern konnte mehr. Und ich weiß, dass um Advertase dahin zu bringen, wo wir hingekommen sind, halt dieses 200%ige Herzblut halt notwendig war. Gerade auch in diesem kompetitiven Marktumfeld. Und ohne das zu fühlen, konnte ich einfach nicht konfident sagen, ich mache jetzt hier weiter. Und da waren wir immer schon beide sehr, sehr bullish, einfach was rationales Denken einfach angeht. Ne, dass wir dachten so, hey, für diese Position, ganz egal, ob ich der Gründer bin oder nicht, aber der CEO muss die richtige Person am richtigen Platz sein für diese Agentur, für diese Mitarbeiter, um diese Verantwortung auch zu tragen, um das wertetechnisch auch vertreten zu können, dass man den Mitarbeitern gegenübertritt und sagt so, hey, wir rocken jetzt dieses Jahr, wir geben da irgendwie Vollgas und wenn du das nicht kannst, so, dann war halt mein klares Statement, nein, mache ich nicht. Und klar, diese ganzen negativen Konsequenzen, die wir mit zusammengegangen haben, stand natürlich auf der Con-Seite gegenüber, aber im Endeffekt hat das dazu uns bewogen, dass ich dann rausgehe. Ja, weil ich erstmal auch so wissen wollte, hey, wie ist es dazu gekommen, dass ich jetzt in der Situation bin? Und ich habe dann auch erkannt, wie wichtig Gesundheit ist. Und genau, da haben wir einen sehr guten Deal ausgehandelt, wir beide. Genau. Und das war so die Entscheidung, dann rauszugehen. Genau.
Das kann man ja auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie sehr du darüber jetzt sprechen kannst, möchtest auch irgendwie nachlesen. Ihr habt dann, glaube ich, euch darauf geeinigt sozusagen, dass Johannes dich Stück für Stück, sage ich mal, ausbezahlt und er die Anteile zurückkauft und jetzt nicht irgendwie auf einen Schlag dann da Millionenbeträge fällig werden. Aber würdest du trotzdem sagen, ist für dich ein guter Deal sozusagen war oder würdest du vielleicht irgendwie ein paar Hintergrundinfos dazu noch geben?
Ja, kann ich gerne machen. Also der Deal war der, dass ich letztendlich ausgezahlt werde, genauso wie du es gesagt hast. Es wurde in Anteilen ausgezahlt. Und der Deal war auch, dass ich nochmal beteiligt werde, einen Anteil kriege vom Verkaufserlös, wenn die Agentur verkauft wird. Was uns beiden klar zu dem Zeitpunkt war, dass wir beide raus wollen, langfristig, halt früher als Johannes. Okay. Und deswegen war schon zu dem Zeitpunkt, als ich rausgegangen bin, war schon klar auch, dass Johannes später auch rausgeht. Und von da war auch klar, dass die Agentur verkauft werden soll oder übergeben werden soll. Natürlich im besten Gewissen, in die besten Hände, wie es im Endeffekt auch gekommen ist bei Intermate. Und genau, und von daher war das eigentlich sehr klar. Das wurde damit einkalkuliert quasi in unseren Deal, wo ich auch dann ja sehr happy mit war. Und genau, und von daher hatten wir, und das war das Schöne daran, wir hatten beide dasselbe Ziel. Das heißt, beide hatten das Ziel letztendlich, dass Advertase verkauft wird, dass wir den bestmöglichen Kaufpreis haben, dass wir das an eine Agentur übergeben, die wertetechnisch sehr aligned mit Advertase ist, wo wir sagen, hey, wir können das gut vertreten, dass die gut mit unseren Mitarbeitern umgehen, alle fördern und insgesamt auch einen geilen Job machen, einen hohen Anspruch haben. Weil das ist sehr schwierig, wenn man eine Agentur verkauft, weil du brauchst halt meistens zwingend einen strategischen Käufer und keinen keinen finanzangetriebenen Käufer. Und bei finanzangetriebenen Käufern hast du das halt meistens nicht, dass die Werte im Einklang sind. Und strategische Käufer gibt's halt einfach nur sehr, sehr wenig, die das so stemmen und wollen zu dem Zeitpunkt. Und genau, deswegen bin ich da sehr, sehr happy, wie es gelaufen ist. Vor allem bin ich auch sehr stolz drauf, dass unsere Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, auch die Führungskräfte das so gut gewuppt haben. Die Führungskräfte, einige von leiten die Agentur ja heute auch noch, Ann-Sophie als Geschäftsführerin und mehrere andere Personen in Head-Off-Ebene, das sind alles Personen, die wir eingestellt und damals irgendwie begleiten durften. Und ja, da bin ich sehr stolz drauf, dass die immer noch am Start sind.
Das ist, glaube ich, ein gutes Qualitätsversprechen, auch wenn wir gleich sozusagen so langsam im zweiten Teil dann ein bisschen mehr drüber sprechen, sozusagen, was du heute machst, weil das ist ja irgendwie sozusagen dann das Ergebnis davon, also sozusagen gute Leute finden und gute Leute einstellen. Es ist natürlich irgendwie für viele Leute trotzdem irgendwie ein Traum, also irgendwie sozusagen eine Agentur zu verkaufen. Man weiß, wie schwer es ist einfach nicht das skalierbarste Produkt, sage ich jetzt einfach mal. Also man tauscht in irgendeiner Art und Weise eigentlich immer nur Zeit von irgendwelchen Leuten gegen Geld auf irgendwelchen Höhen und Ebenen. Also es ist nicht so ganz so einfach zu skalieren, deswegen auch einfach nicht so attraktiv zu verkaufen in vielen Stadien. Kannst du so einen groben Wert sagen, und es ist auch sehr direkt gefragt, für wie viel man irgendwie so eine Agentur ungefähr verkaufen kann oder was da sozusagen irgendwie ein Wert ist, den man dem irgendwie so ein bisschen beimessen kann, wenn man halt irgendwie so auf einer Mio-Profit im Jahr unterwegs ist, was ja schon mega, mega viel ist?
Die Kennzahlen, die marktgängigen Kennzahlen sind meistens EBITDA mal 5 oder Umsatz mal 1. Genau, guten Deal hat man, wenn man drüber liegt und ja.
Okay, aber das ist natürlich trotzdem schon eine gute Basis sozusagen.
Total, absolut.
Dann irgendwie argumentiert.
Ja, also eine Agentur zu verkaufen war in den letzten Jahren und heute immer noch sehr attraktiv für viele. Jetzt eine neue Agentur zu gründen, unter sehr bekannten Geschäftsmodellen, die es halt so gibt, ist halt schwierige Nummer aufgrund des kompetitiven Marktumfeldes. Aber es ist mal ein anderes Thema, aber ja, das ist die Antwort auf deine Frage.
Das heißt, du warst sozusagen, weißt du noch, wann dein letzter Arbeitstag bei Advertase war? Weil du so ein bisschen gesagt hast, so Leute, das ist der letzte Tag. So ein bisschen so.
Farewell.
Ja, ich wollte jetzt wieder einen Wolf of Wall Street Vergleich bringen, aber das passt nicht.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich war auf jeden Fall sehr happy, wie es geendet ist, weil es ein total schöner Abschied war, auch dann ein sehr emotionaler Abschied, wo ich eine schöne Rede vorbereitet habe, Mitarbeiter nochmal Anerkennung gezollt habe und echt ein schönes Dankeschön auch bekommen habe von allen Mitarbeitern. Die haben so ein Video zusammengeschnitten, wo sie nochmal ein paar Dinge appreciated hatten und deswegen war das ein emotional total schöner Abschied.
Aber nur das zeitlich sozusagen einordnen zu können, sozusagen auf dem Zeitstrahl. Heute ist sozusagen der 7.1., glaube ich, wo.
Ja, 2 Jahre ungefähr.
Vor 2 Jahren ungefähr.
Ja.
Wie kann man so ein bisschen so die Zeit danach beschreiben? Also irgendwie, ich stelle mir das so irgendwie so ein bisschen, ja, ich kenne es jetzt irgendwie nicht seit 3 Jahren. Also das ist halt einfach irgendwie so.
Man kann auch gar nichts mehr machen zu müssen, morgens aufzustehen und also zu sagen, ich habe jetzt keine Termine um 9 Uhr oder so.
Also wie war die Zeit so dann danach für dich? Oder wann hast du das erste Mal irgendwie gemerkt, so, jo, es ist jetzt wirklich eigentlich vorbei?
Die Zeit danach war total heftig, tatsächlich. Also es ging mir dann richtig schlecht. Da bin ich auch so eine richtige, ich würde sagen, ich hatte echt so eine, es war auch diagnostiziert, so eine mittelschwere Depression auch. Weil ich auf einmal eine ganz neue Situation hatte. Mich hat immer Advertise angetrieben und das war so mein Ding, wo ich jeden Tag dafür aufgestanden bin. Auf einmal hatte ich nichts mehr, wofür ich aufstehe. Das heißt, damals hat Advertails wirklich 90% meines Tages irgendwie ausgemacht. Auf einmal fehlt diese 90% des Tages und das war total schwer. Ich bin in ein totales Loch gefallen, wusste nicht mehr, wer bin ich jetzt hier, und ja, die Selbstwirksamkeit ist auch total verloren gegangen. Einfach jeden Tag keine Tagesstruktur zu haben, keinen Tagesplan zu haben, nicht zu wissen, was jetzt als nächstes kommt. Vor allem war ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wieder 100% gesund, und dann auch quasi gesundheitlich auch eingeschränkt zu sein, das war echt eine, das war die schlimmste Phase meines Lebens, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, genau, wie es weitergegangen ist, dann wollte ich mich erstmal selber finden, bin in einem Schweigkloster gegangen, 7 Tage lang, war eine sehr erkenntnisreiche Erfahrung, war auch wieder da jetzt vor einem Jahr, nochmal 7 Tage was gemacht. Und genau, und habe dann diverse Persönlichkeitsentwicklungsseminare besucht, um einfach einen Grund auf zu verstehen, wie ich ticke, weil mir klar war, hey, ich bin jetzt in die Situation gekommen, ist eine Extremsituation und ich will da nie wieder reinkommen, und wie schaffe ich das am besten? Und am besten schaffe ich das erstmal, wenn ich mich bestmöglichst verstehe und diese Hintergründe, diese Verknüpfung, diese Dots irgendwie verstehe. Genau, diese Maschinerie quasi, wie funktioniere ich, und deswegen wollte ich erstmal wissen, wer bin ich ohne Geschäftsführertitel, wer bin ich ohne Gründertitel, wer bin ich, wenn ich in so ein Schweigkloster komme und keiner weiß, wer ich bin, wie werde ich behandelt, wenn keiner weiß, wer ich bin. Ja, und das wollte ich erstmal so rausfinden, und deswegen habe ich erstmal auch die erste Zeit nichts Neues gegründet und ja, genau, war da auch nicht tätig und sehr erkenntnisreich, sehr schmerzvoll, aber sehr erkenntnisreich im Endeffekt. Und ich möchte es niemals missen, mache auch weiterhin letztendlich viele unkonventionelle Persönlichkeitsentwicklungsseminare und Trainings, die weiter meine Persönlichkeit einfach entwickeln lassen. Vor allem bin ich da halt sehr, sehr stark in diesen Trainings in Kontakt gekommen mit negativen Emotionen wie Angst, Wut, Trauer, Scham. Ja, und da habe ich viele Hintergründe festgestellt, dass ich Advertails auch teilweise aufgebaut habe, weil ich diesen Scham, kein Geld zu haben, den ich irgendwie aus der Kindheit so kannte beispielsweise, irgendwie verdecken wollte, und ganz viele andere verschiedene Muster, die sich bei mir im Laufe des Kindesalters so gebildet haben, die so aufzudecken und so hautnah zu erleben, da so durchzugehen nochmal, das war so erkenntnisreich und hat mich stärker gemacht als je zuvor, und kann ich jedem nur empfehlen, seine eigene Persönlichkeit da so mal gegenüberzutreten. Ja, extrem wertvoll.
Aber das hast du dann sozusagen die nächsten 3, 4, 5, 6 Monate gemacht, und dann hast du gesagt, okay, ich habe jetzt wieder Energie, ich muss jetzt irgendwas machen, oder was waren so die konkreten Steps?
Ja, genau so war es. Also ich habe das gemacht und irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo ich dachte, hey, ich habe viel gelernt und fühle mich gut und jetzt möchte ich wieder was machen. Und genau, und dann war die Überleitung, dass ich dann anderen Agenturen geholfen habe, strategisch zu beraten. Ich habe Agenturen dabei geholfen, mehr Umsatz, mehr Gewinn zu machen. Und das war das erste Nahendienste, was ich konnte. Ein paar Agenturen haben mich gefragt, so hey, wir haben irgendwie Bedarf, kannst du mal einen Tipp geben? Und dann bin ich da so reingerutscht, war so eher organisch und hat mir einfach Spaß gemacht. Ja.
Okay. Guter Punkt zur Überleitung.
Ich würde gerade sagen, ich glaube, da haben wir uns dann ja sozusagen auch nochmal näher kennengelernt, weil du uns dann ja auch, ich glaube, ja, dieses Jahr sehr, sehr stark und sehr, sehr viel betreut hast, und wir auch, glaube ich, deswegen einen sehr, sehr guten Sprung nach vorne gemacht haben. Ja, ich würde sagen, bevor wir zum Thema A-Level Recruiting kommen, lass uns zur ersten von 2 Fragen kommen, die wir im Podcast-Gast stellen, und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Wahrscheinlich eher einen Tee.
Mit Tim Ferriss.
Tim Ferriss. Ja. Ah, das ist von The Lean Startup, oder hat er dieses Tools of Titans auch geschrieben?
The Lean Startup hat wer anders geschrieben?
5-Hour Workweek oder so.
Genau, 4-Hour Workweek hat er geschrieben.
Hat er auch dieses Tools of Titans geschrieben?
Ja, hat er auch geschrieben, genau. Tim Ferriss, die Begründung ist wie folgt. Tim Ferriss ist die Verkörperung einer Person, die persönlich unternehmerisch sehr erfolgreich war und das in Einklang gebracht hat, trotzdem mit seinem total authentischen Dasein, mit starken Werten. Der hat viele oder einige Teile seines Vermögens auch gespendet und hat Sachen gemacht, die immer seinem Herzensweg quasi begründet waren, und das fasziniert mich einfach so. Das heißt, der ist immer seinem Herzen gefolgt und hat sich in Märkte reinbewegt, wo er gedacht hat, das fühle ich jetzt hier, ich mache das nicht, weil X das will oder Y das will, oder ich mache es nicht aufgrund von Anerkennung, sondern der Dinge gemacht, also total verrückte Dinge. Ein so diverser Lebenslauf, der hat, glaube ich, den Weltrekord im meisten Tango-Drehungen irgendwie so drehen gewonnen. Muss man sich bei Wikipedia mal anschauen, was er alles gemacht hat, aber dieser Erfolg gepaart mit dieser extrem authentischen, sympathischen Persönlichkeit, die ganze Zeit seinem Herzen folgt, das finde ich einfach so inspirierend, und ich habe schon fast ein Bier schon mit ihm getrunken. Echt? In Dänemark habe ich im Weinglas gestanden, während er neben mir gestanden hat, und dann haben wir ein Bild zusammen gemacht. Total randommäßig habe ich in Dänemark auf der Straße getroffen, witzigerweise. Echt? Das ist mein Profilbild, das ist in Paris übrigens. Muss man mal anschauen nachher nochmal. Genau, aber der ist einfach extrem inspirierend für mich.
Ach, das ist Tim Ferriss?
Das ist Tim Ferriss, genau.
Ich dachte irgendwie, vielleicht ist
es. Ich mache jetzt Live-Recherche.
Ich dachte irgendwie, das ist dein Vater oder dein Opa oder so. Keine Ahnung, lustig, Alter.
Nee,
das
ist Tim Ferriss.
Stimmt.
Und da ist er nochmal mehr so mein Vorbild geworden, weil ich habe ihn auf der Straße getroffen. Der Typ war einfach so nahbar und so authentisch, so sympathisch. Wirklich, ja. Das hat mir nochmal mehr so den Kick gegeben, wo ich dachte, geiler Typ einfach.
Wie bist du das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden? Oder wo hast du ihn?
Vier Stunden Woche. Das war die erste Woche, beste Buch, was ich gelesen hatte.
Und ja. Das Bild ist wann entstanden?
Vor 3-4 Jahren, glaube ich.
Ach so, also ist es noch sehr, sehr recent. Dann passt es ja auch irgendwie zeitlich eigentlich ganz gut sozusagen da, sozusagen, wo du sozusagen dann auch irgendwie mit deinem Leben warst, ne?
Also ja,
sozusagen,
absolut,
da hast du angefangen, irgendwie sozusagen die ersten Consulting-Case anzunehmen, ist vielleicht auch sozusagen eine gute Überleitung zu dem, was du sozusagen heute machst. Du hast dich dann sozusagen schlussendlich wieder entschieden, irgendwie doch wieder sozusagen aktiver zu werden. Du hättest wahrscheinlich auch irgendwie noch ein Jahr wahrscheinlich die Füße hochlegen können und irgendwie anderes machen hättest können, aber du hast dich, wir kennen dich ja sehr gut, du bist ja auch ein sehr, ja, Hands-on-Mensch, also man merkt, also kann auch sein, dass ich das falsch einschätze, das ist natürlich immer eine Sache, die weiß man nicht genau, aber du magst es irgendwie in den Projekten zu sein, du wirkst jetzt auch nicht so, wie als das irgendwie sozusagen den ganzen Tag nichts tun und meditieren, sozusagen das, was du den ganzen Tag beispielsweise machen willst. Also du bist ein sehr, sehr Hands-on-Mentality, merkt man vielleicht auch in dem Sales, wie du es sozusagen machst, also so, wenn dich was reizt, dann bist du auf jeden Fall auch direkt gut mit dabei. Wie war dann so ein bisschen so überhaupt vielleicht die Entscheidungsfindung, weil ich finde das eigentlich so spannend, du hast eben gesagt, sozusagen, dir wurde dann eine mittelschwere Depression eigentlich sozusagen diagnostiziert und der Ursprung lag ja dann irgendwie eigentlich schon im Geschäftsmodell einer Agentur, also sozusagen Advertise, die Agentur wird ja schon viel damit zu tun gehabt haben, dass sozusagen, oder ist sozusagen einer der meist Beweggründe gewesen, dass sozusagen es da wirklich da in diesen Punkt mit reingegangen ist. Wieso hast du dann überhaupt gesagt, okay, ich widme mich überhaupt wieder Agenturen, also man könnte ja einfach sagen, oder vieles bei so Depressionen ist ja auch einfach so, vermeide die Sachen, die dir schlecht tun, also beispielsweise, wenn du eine Depression hast und trinkst, dann darfst du halt auf keinen Fall trinken, weil das sozusagen sich versteckt. Da könnte man die Annahme stellen, okay, also Max Wolf jetzt wieder sozusagen in die Agenturwelt reinzulassen, das ist vielleicht auch einfach keine gute Idee, weißt du?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe im Vorgespräch gesagt, dass ich das Geschäftsmodell von, oder Agenturen nicht liebe. Also, und das ist auch die Wahrheit. Ich will jetzt sagen, ich liebe Agenturen jetzt nicht, aber das, was ich festgestellt habe im Laufe des Jahres, ist, dass ich die Menschen extrem mag, die Agenturen steuern und da arbeiten. Das sind meistens sehr neugierige, wissbegierige Menschen, die hands-on arbeiten. Und ich habe so viele von meinen Kunden, also ich habe das so oft zu meiner Freundin dieses Jahr gesagt, dass ich so viele meiner Kunden einfach von Herzen gerne mag. Auch mit euch da jetzt irgendwie in Lunch zu gehen nachher macht mir total viel Spaß. Und ich konnte mich mit vielen einfach so gut identifizieren, dass ich mir dachte, hey, da sitzt eine Person, die, ja, die könnte quasi ich sein, so irgendwie vor 1-2 Jahren. Und genau, die hat meistens auch sehr ähnliche Antriebe, wie ich es irgendwie habe und deswegen einfach diesen Menschen zu helfen in einem Geschäftsmodell, mit dem ich mich sehr gut auskenne, weil ich nach meiner Zeit nochmal sehr stark studiert habe, das war so der Antrieb einfach für mich, ja, genau.
Direkt reinzugehen.
Genau, das. Und jetzt das Geschäftsmodell, also was ich auf jeden Fall nicht machen würde, ist, glaube ich, wenn ich jetzt mich an so einen Tim Ferriss orientiere beispielsweise, der hat immer so gesagt, so finde deine eigene Kategorie. Man kann es so ein bisschen beschreiben wie so ein Blue Ocean Markt jetzt quasi eigentlich. Generell bin ich nicht so ein Fan von Blue Ocean Markts im Märkten im Agenturumfeld, weil es meistens heißt, dass es keinen erfolgreichen Vorreiter gibt, was meistens heißt wiederum, dass es auch keinen Erfolg haben wird, sondern ich bin eher ein Fan davon, schon in einen Orange Ocean Markt irgendwie reinzugehen, soll ich es mal nennen, wo ich jetzt mich auch beispielsweise befinde. Und als Agentur könnte ich mir auch wahrscheinlich gar nicht mehr so viele Geschäftsmodelle, würde mir gar nicht einfallen, wo ich Bock drauf hätte. Ich würde keine Google Ads, keine Social Performance, keine E-Mail-Marketing-Agentur gerne machen. Aber Recruiting ist halt ein Herzensthema von mir. Es hat mir in der Agentur damals bei uns so viel Spaß gemacht. Das war damals unser Steckenpferd, unsere Kernkompetenz, die uns auch irgendwie erfolgreich gemacht hat. Und dieser Job an sich macht mir so viel Spaß. Da liegt so viel intrinsische Motivation drin, dass das als Geschäftsmodell, als Agentur einfach für mich sehr attraktiv ist. Und ja, hinzu kommt, dass man als Recruiting-Agentur oft einfach der beste Freund von allen irgendwie so ist und man ist irgendwie ein Vermittler, der versucht immer eine Win-Win-Situation zu schaffen für Kandidaten und für Unternehmen und in dieser Position zu sein, macht das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja, genau, deswegen fühle ich das gerade gar nicht, dass es irgendwie toxisch ist, sondern es ist genau der richtige Schritt. Hab das sehr viel reflektiert und hat sich jetzt schon letztens am Morgen herausgestellt, dass es einfach geil ist. Also macht mir richtig viel Spaß gerade, das ist richtig nice.
Sag du erst.
Es ist ja auch einfach sozusagen eine sehr praktische Vorgehensweise, sage ich mal, gewesen. Also du hast ja nicht irgendwie sozusagen dann gesagt, fuck it, ich mache jetzt einfach irgendwie eine Recruiting-Agentur und guck mal, was funktioniert. Also du bist dann ja viele Agenturen mit reingegangen oder beispielsweise auch bei uns hast du ja beispielsweise auch gesehen, dass es halt eben dieses Bottleneck krass im Recruiting gibt. Also ich habe das, glaube ich, in ein paar Positionen sehr gut gemacht, aber vor allem bei komplexen Hirings ist es halt einfach so, dass es sehr, sehr schwer ist, vor allem, wenn man es halt noch nie gemacht hat, wenn man nicht weiß, worauf man achtet. Das heißt, der Weg dahin war schon sehr, sehr, sehr praxisnah. Das heißt, du hast dann irgendwie einfach in viele Agenturen reingeguckt und hast dann irgendwie immer wieder gemerkt, so ey, jo, irgendwie das Hiring von wirklich Top-Talenten ist irgendwie sehr, sehr schwierig auf Agenturseite und hast sozusagen daraus dann wenn ich es richtig verstanden habe, eigentlich sozusagen dein Geschäft weiter ausgebaut.
Total. Also das, was ich jetzt mache, entspricht total dem Ikigai-Prinzip aus Japan, kennt ihr das? Man macht etwas, wo man gut drin ist, wo man Geld mit verdienen kann und was ist das letzte Thema? Man gut drin ist, jeder, der letztendlich das Prinzip nicht kennt, kann es mal googeln.
Ich kenn's nicht.
aber die ersten beiden Punkte hätte ich ja auch sagen können, aber im dritten.
Genau, im dritten weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich mache etwas letztendlich, was mir total viel Spaß macht, wo ich auch, Spaß machen, gut drin sein, ist nämlich zwei Unterschiede. Mir kann irgendeine Sache Spaß machen, kann mir Spaß machen, aber ich bin da gar nicht gut drin. Genau, das sind drei Punkte. Deswegen mache ich was Spaß macht, wo ich gut drin bin, weil da war ich extrem gut immer drin. Ich habe coole Talente gewinnen können für unsere Agentur, auch jetzt die Leute, die Agenturen auch führen, und da kann man extrem viel Geld mit verdienen, was mir nach wie vor immer noch wichtig ist, weil da bin ich einfach Unternehmer und mir ist wichtig, mit meiner Unternehmung nach wie vor einfach, im Umsatz zu wachsen, im Gewinn zu wachsen, um nachhaltig auch irgendwie vielleicht auch was bewegen zu können damit, und diese Punkte kommen alle zusammen, und die Marktsituation konnte ich gut einschätzen, weil ich viele Agenturen mir angeschaut habe, E-Commerce weiter sehr eng verfolgt habe, und das war quasi dann das i-Tüpfelchen, wo ich gesagt habe, das ist gerade ein guter Markt und deswegen bin ich da eingestiegen.
Aber was ist genau dein Geschäftsmodell? Also wie verdienst du Geld?
Genau, zwei Dinge eigentlich. Letztendlich verdiene ich einmal dadurch Geld, dass ich Führungskräfte und Spezialisten vermittle. Das heißt, ich habe keine Daten in meinem Portfolio, die interessant für Unternehmen sind, die vermittle ich, dafür kriege ich eine Provision. Und das zweite ist, dass man mir einen Recruiting-Auftrag geben kann. Das heißt, man sagt, man sucht eine Person und dann kriege ich ein Exklusivmandat mit meiner Firma, und dann begeben wir uns auf die Suche über verschiedenste Möglichkeiten, vorwiegend Headhunting, das heißt Active Sourcing, aber teilweise kombinieren wir das auch mit Social Recruiting oder Stellenanzeigen und anderen Guerilla-Marketing-Aktionen und unserem Netzwerk natürlich, und dann begeben wir uns auf die Suche, schöpfen diese Personen aus unserem Pool oder aus anderen Netzwerken und stellen die ein, und das letztendlich läuft über einen Fixpreis, wo eine Garantie noch mit drin ist, wo auch eine erfolgsbasierte Vergütung mit drin ist. Das sind die zwei Arten und Weisen, die wir gerade anbieten.
Das finde ich schon einen sehr spannenden Punkt, weil irgendwie sozusagen alles, was du eigentlich so in den letzten 50 Minuten gesagt hast, kann man irgendwie sozusagen viele Analogien zu uns ziehen, also auch irgendwie viele, viele Entscheidungswege jetzt eben halt auch einfach bei dem Recruiting. Das hört sich jetzt irgendwie von außen so ein bisschen schwierig und abstrakt vielleicht einfach an. Marvin und ich kennen das selber. Wir haben sozusagen uns auch schon an ein paar Positionen wirklich die Finger ausgebissen, wo du uns dann sozusagen auch geholfen hast. Mhm. Wieso ist das vielleicht, oder wieso überschätzen sich, also weil ich habe mich vielleicht am Anfang auch bei ein paar Positionen vielleicht so ein bisschen überschätzt, was sozusagen möglich ist und was vielleicht nicht möglich ist. Warum ist es sozusagen für die Gründer sozusagen, wenn man sozusagen immer nur in der Agentur sitzt, so schwer, wirklich gute Positionen oder höhere Positionen, wo dann wirklich auch mal irgendwie, wo es um Teamlead geht oder wirklich um eine Führungskraft an sich, warum ist es so schwer für die Leute sozusagen, die die Agentur gegründet haben, so aus dem operativen Geschäft heraus, so wirklich diese Art A-Player halt irgendwie erstmal zu finden? Also grundsätzlich geht der Mensch erstmal davon aus, so, ey, ganz ehrlich, also irgendwie, weiß ich, 200 LinkedIn-Anfragen, die kriege ich wohl noch selber ausgeschickt, irgendwie 50 Gespräche, die kann ich noch selber führen, und dann finde ich schon wen, aber Pustekuchen ist es halt irgendwie vor allem aus dem operativen Geschäft heraus irgendwie deutlich schwieriger, oder?
Mhm. Ich würde sagen, drei Dinge. Das erste ist fehlendes Wissen. Viele wissen manchmal auch gar nicht, wie das funktioniert. Ne, die wenigsten, also viele, die ich jetzt anspreche, die haben noch nie Headhunting, also ein Headhunter beauftragt oder selber irgendwie das gemacht. Active Sourcing ist so spannend für mich zu sehen, ist unfassbar für mich, weil es damals wirklich unser Hauptmittel war, um gute Leute zu finden. Wir haben nur Active Sourcing gemacht für seniorige Leute, für Führungskräfte und Spezialisten. Das zweite sind dann auch Skills. Also Recruiting ist auch einfach ein Skill. Das heißt, ne, aus Wissen ist ja gut und schön, und man muss es auch können. Das heißt, man muss es umsetzen können und muss auch ein Händchen dafür haben. Und das Dritte, und das ist mit das Entscheidendste, würde ich sagen, sind einfach Kapazitäten. Recruiting ist einfach ein unfassbar intensives Thema, was extrem viel Fokus braucht und viele Kapazitäten. Ne, wir hatten damals in unserer damals schon 20-köpfigen Agentur eine Vollzeit-Recruiterin, eine Werkstudentin und mich im Recruiting. Wenige Agenturen hatten quasi dieses Personal in so einer Größe, und das war auch so einer unserer Wachstumshebel, weshalb wir so viele Leute so gut einstellen konnten. Und das sind drei Dinge. Und gerade so Startups, Scale-Ups, aber auch schon größere Firmen, die haben halt meistens keine spezialisierten Headhunter in-house oder keine spezialisierten Recruiter, die sich wirklich, die das Game durchgespielt haben. Und ja, wie du selber jetzt auch schon gesehen hast oder wie wir gesehen haben, manchmal reicht es halt nicht, wenn du 100 Leute anschreibst. Manchmal musst du halt richtig, richtig all-in gehen. Für manche Stellen schreiben wir teilweise 400 Leute an, schöpfen unser Netzwerk noch aus, machen Guerilla-Marketing, und dann kommt halt eine richtig gute Person raus. Also das kann auch mal sein im Worst Case, und dementsprechend, das haben halt viele Unternehmen nicht.
du hast ja sozusagen in deiner Vergangenheit schon mal gezeigt, sozusagen, wie gut du in Sales bist. Und man kann ja sozusagen zwischen Sales und Recruiting oder beziehungsweise Active Headhunting schon ziemlich viele Analogien, glaube ich, ziehen. Ne? Also total. Die Bereiche hängen ziemlich eng zusammen. Wie sehr würdest du sagen, hängst du zusammen und wie wichtig ist sozusagen auch sozusagen erfolgsversprechend dann, dass du halt eben auch beispielsweise die Erfahrung in dem, im Sales oder beziehungsweise mit Advertise schon hattest, um das wirklich gut einzuschätzen? Also
total gut. Also es hängt total zusammen. Ja, weil in beiden, also was zusammenhängt, die Schnittmengen bestehen einmal, du musst extrem gut Menschen verstehen können, du musst genau verstehen, an welchem Punkt steht er gerade in seiner Entscheidung, diese Person, die dir gegenüber sitzt, ist er gerade fortgeschritten, nicht fortgeschritten, da gehört viel emotionale Intelligenz dazu, irgendwie zwischen Zeilen auch irgendwie zwischen Worten irgendwie lesen zu können. Das zweite ist Hartnäckigkeit einfach so, du musst extrem hartnäckig sein, auch beim Recruiting. Wenn man sich verschiedene Companies im Silicon Valley mal anguckt, wie die auch recruiten, so Google und verschiedene andere Scale-Ups, wo die wirklich so War of Talent ist, einfach so krass, ne, wo die um diese ganzen Entwickler kämpfen, was die da, wie hartnäckig die sein müssen, um wirklich da zu gewinnen. Da muss man sich verschiedene Interviews mal von Google-Recruitern und so angucken. Sehr spannend. Das andere ist dann so einfach so, neben der Hartnäckigkeit einfach wirklich dieses, diese Power einfach. Du musst extrem viel Power haben, du brauchst das richtige Mindset dafür. Du musst das Mindset haben, mit Ablehnung gut umgehen zu können und das Mindset, dass du 100 Personen anschreibst und 99 Neins kassierst, das kann halt auch nicht jeder und deswegen hängt das sehr, sehr stark zusammen.
Und man muss natürlich auch sagen, am Ende musst du ja auch sagen, als Speerspitze irgendwie die Vision des Unternehmens verkaufen, also nur weil du jetzt so gesehen die Person gefunden hast, also du hast die Person gefunden, die ein guter Fit wäre, heißt es ja jetzt noch nicht, dass die Person direkt sagt, ach Max, ich habe nur auf deine Nachricht gewartet, also du musst dann ja sozusagen, du vertrittst ja so gesehen auch irgendwie das Unternehmen nach außen, also musst du sozusagen auch sozusagen den, die Rolle, sage ich mal, irgendwie so sozusagen platzieren können, dass man wirklich Lust bekommt, da zu arbeiten, weil vor allem ja eben halt irgendwie sehr, sehr gute Leute, wir haben es jetzt irgendwie gesehen, so die sind halt auch einfach von mehreren Leuten gefragt, also es ist ja meistens nicht nur so, dass es irgendwie ein Single-Source-Ansatz ist, sage ich mal, das ist dann ja auch ein ziemlich wichtiger Punkt, da auch dann irgendwie einfach viel Ahnung zu haben, was die Agentur eigentlich macht oder was der Kunde eigentlich macht, um da halt auch einfach souverän auftreten zu können, oder?
Total, du musst überzeugend sein und musst in der Lage sein, eine Vision zu kreieren, da geht es ja meistens drum im Sales, im Startup-Bereich sagt man auch quasi in einem Pitch-Deck quasi das gelobte Land zeichnen und da geht es immer darum, wenn man Kunden oder Kandidaten gewinnen möchte, das gelobte Land aufzuzeigen, zu sagen, hey, du bist hier und mit dieser Lösung, das heißt, Lösung ist in dem Sinne, der, das Produkt ist der Job oder das Unternehmen, mit dieser Lösung kannst du da und da sein und das halt in richtigen Worte zu verpacken und das gelobte Land zu skizzieren, wo die Weintrauben vom Baum hängen und die Sonne scheint, die Palmen irgendwie da sind und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Skill.
Ja. Was macht denn so ein A-Player, wie du ihn ja auch immer gerne genannt hast, aus? Warum sind A-Player sozusagen auch so wichtig jetzt in einer Führungsposition, in einer Senior-Position oder sonstiges?
Ich versuche mal das Zitat letztendlich, was ich letztens in der Präse gezeigt habe, nochmal wiederzugeben. A-Player sind Menschen mit einem hohen Grad an Disziplin und Leistungsstreben, die zeitgleich ein hohes Maß an Loyalität, Integrität und sogar noch eine Eigenschaft mitbringen. Das heißt, dieser Mix aus...
Klingt jetzt erstmal nach Buzzword-Bingo.
Ja, aber genau das ist es letztendlich, würde ich sagen. Das Buzzword kommt dadurch zustande, dass viele sagen, aber ja, wer ist es schon? Ne? Also viele können immer viel sagen, aber die A-Player sind halt Macher, so kann man es auch beschreiben. A-Player sind meistens Menschen, die nicht viel rumlabern, sondern machen. Ne? Also viele Bewerber, die die höchsten Töne von sich geben und sich selbst sehr gut verkaufen und platzieren in Bewerbergesprächen, sind meistens für mich so ein kleines Warnsignal. Viele A-Player, die ich kenne, die verkaufen sich nicht krass, aber durch eine Referenz oder ein, zwei Referenzen merkt man halt, dass es richtig krasse Macher sind. Wie es sonst auszeichnen ist halt, dass die sehr umsetzungsstark sind, sind super proaktiv meistens die Menschen, sind zeitgleich auch reflektiert und fahren aber keine Ego-Trips, ganz wichtig. Ne? Das heißt, Menschen, die trotzdem loyal sind, integer sind, und Leute, die sich meistens auch stetig weiterentwickeln wollen. Das ist so das eigentlich, was A-Player auszeichnet. Na, und über diese ganzen Sachen wie Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, da brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, das sind so eher Basics. Aber ja, auch so ein Buzzword, die Extrameile gehen, ist halt ein Buzzword, aber A-Player gehen halt die Extrameile.
Ich finde ein schönes Wort, was wir da auch, glaube ich, zusammen, glaube ich, immer gut reingebracht haben, ist dieses auf Zack sein. Das ist Max' neues Lieblingswort geworden, glaube ich.
Grinst auch Max'
Das ist halt, das beschreibt es irgendwie auch sehr, sehr gut, ne? Irgendwie proaktiv könnte man das auch mit beschreiben, wie du es gerade schon genannt hast, aber das finde ich, beschreibt das eigentlich ziemlich perfekt.
Ich glaube, vor allem dieses auf Zack sein reflektiert so ein bisschen so alle Basics nur noch irgendwie in geil. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sozusagen, das umfasst irgendwie extrem viel. Wenn man, also viele Leute, und ich war ja selber auch an dem Punkt, wo man sagt, nee, nee, ich mach das selber, und dann kann man sich natürlich auch einfach viele Infos zusammenziehen. Aber das, was du jetzt alles gerade gesagt hast, das sind ja Sachen, die finde ich nicht heraus, indem ich mir ein LinkedIn-Profil angucke. Klar, ich kann da irgendwie meine Analogien ziehen, aber viele Sachen, die du gerade gesagt hast, die finde ich halt nur mit präzisen Fragen, präzisen Tests in einem Bewerbungsgespräch dann irgendwie raus. In dem ersten Schritt geht es ja eigentlich meistens immer erstmal irgendwie so rum, im Prozess erstmal sozusagen Leute zu finden, die sozusagen von außen zu screenen. Das läuft dann halt meistens irgendwie über einen Lebenslauf oder halt irgendwie über ein LinkedIn-Profil, was ja irgendwie der digitale Lebenslauf geworden ist, beziehungsweise irgendwie die Landingpage von einer Person, sag ich jetzt einfach mal. Hast du vielleicht so 2, 3 Tipps, was man sich irgendwie angucken sollte oder wie so beispielsweise irgendwie das Wunschprofil aussieht? Weil beispielsweise am Anfang, weiß ich selber, habe ich auch irgendwie 2, 3 Sachen irgendwie reingeschickt und dachte, das ist es. Und dann war halt eher so, nee, das ist es halt eben nicht. Weißt du, wie ich meine? Gibst du irgendwie so kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, wonach man irgendwie LinkedIn-Profil filtert?
Auf jeden Fall. Genau, zu dem, was ich jetzt sage, kleiner Disclaimer, natürlich kann man nicht alle Personen immer in eine Schublade reinstecken. Ne? Das heißt, alles, was ich jetzt sage, das sind klare Kriterien, die darauf hinweisen, dass es A-Player sind, aber...
Ja. Kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden.
Ja, sollte nicht vor Gericht gegen mich verwendet sein. Also mein krasses Learning war, wenn man nicht mit den Personen gesprochen hat und keine Referenzen hat, den CV daran zu beurteilen, ob man guckt, ob die Person sich stetig weiterentwickelt hat. Das heißt, A-Player stagnieren nicht über viele Jahre in einer Position. Keiner A-Player, den ich kenne, war über 4 Jahre lang Junior und hat sich dann zum Mid-Level entwickelt, war dann nochmal irgendwie 5 Jahre Mid-Level und ist dann eine andere Stelle gewechselt, wo nochmal Mid-Level war, nochmal gewechselt, nach 2 Jahren nochmal Mid-Level, sondern A-Player sind halt frustriert, wenn sie nicht weiterkommen langfristig. Das heißt, A-Player, entweder steigen sie innerhalb der eigenen Firma auf, aufsteigen muss nicht heißen, dass sie Führungskraft werden, aber sie werden Spezialist oder kriegen mehr Budgetverantwortung oder whatever. Und wenn sie das nicht schaffen, dann wechseln die halt. Das ist halt so. Ne? Das heißt, wenn du A-Player hast und du kannst dich nicht weiterentwickeln, dann wenn es A-Player sind, dann verlassen die deine Firma. Also so ist es halt. Und daran kann man das auf jeden Fall ganz gut sehen. Das heißt, Beispiel, der beste CV wäre, Person startet irgendwo bei einem Startup, so, steigt da irgendwie als Praktikant ein, wird irgendwie nach einem halben Jahr irgendwie ein Junior, steigt dann von 2 Jahren zum Teamlead auf beispielsweise, wechselt die Firma und steigt dann bei der nächsten Firma direkt irgendwie als Chief of Staff ein oder nochmal eine höherrangige Position. Das ist zum Beispiel ein sehr guter CV. Man erkennt jetzt beispielsweise, dass die Person es geschafft hat, innerhalb einer Firma aufzusteigen, weil das ist ja quasi der Proof of Concept, dass eine Person aus diesem Startup der Person die Verantwortung gegeben hat, diesen Lead-Titel zu geben. Umso höher die Reputation des Unternehmens ist, wo diese Person aufgestiegen ist, desto stärker ist diese Referenz natürlich. Das heißt, wenn es ein stark wachsendes Startup ist und die Person da einen Führungstitel bekommen hat, ist es stärker gewichtet als jetzt vielleicht bei einem Mittelständler oder bei einem Konzern, wo der Anspruch an Mitarbeiter in der Geschwindigkeit, in diesem Anspruch einfach noch höher ist, wo der Druck auch geringer ist. Und ja, genau. Und eine Red Flag ist meistens, wenn Personen sich parallel entwickeln. Das heißt, du bist hier Mid-Level-Performance-Marketer ein Jahr, dann wechselst du nach einem Jahr, ist wieder Mid-Level-Performance-Marketer irgendwo, weil das heißt, dass diese Person halt nicht in der Lage ist, also sie bekommt halt nicht mehr Verantwortung, es hat halt Gründe dafür, oder die Person ist halt nicht in der Lage zu reflektieren, woran es gelegen hat, fragt man sich immer, woran es gelegen hat, zu reflektieren, was sie beim nächsten Wechsel anders machen soll, damit sie halt dort aufsteigt. Das sind ganz klare Kennzeichen. Das ist so das größte Learning, was ich so gezogen habe. Ansonsten gibt es natürlich auch viele andere Dinge, aber das ist so das Main-Ding, was auch am meisten weiterhilft, ohne dass man mit den Personen wirklich spricht.
Finde ich eine gute Basis. Was sind vielleicht so, du hast eben schon mal so 3 Punkte gesagt, warum es vielleicht operativ irgendwie so schwer ist, das irgendwie sozusagen selber umzusetzen, was ist so, einfach so, was sind dann so effektiv die Gründe, warum es dann irgendwie scheitert, also wenn man es selber machen will. Also beispielsweise ist es dann irgendwie, dass man sich zu schnell zufrieden gibt mit einer Situation, die gar nicht passt, das also irgendwie nur des Einstellens wegen eine Entscheidung zu treffen, also nehme ich jetzt irgendwie einfach irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise eine Person in Kauf, wo ich eigentlich ein schlechtes Bauchgefühl habe, aber ich weiß, ich brauche halt irgendwie wen. Was sind so die hands-on größten Scheiterungsgründe, wo du sagst, ey, das würde ich niemals machen oder das würde ich einfach niemals drüber nachdenken, aber das sind so genau diese Breaking Points dann?
Ja, ich würde schon sagen, dieser Anspruch einfach. Der Anspruch an Qualität ist oft ein sehr großes Bottleneck. Das heißt, viele nehmen einfach die erstmal diese Person, die grundsätzlich okay ist oder irgendwie passt. Das ist schon ein Fehler. Dann gibt es noch eine Sache, die hat nichts mit Smartness zu tun, sondern einfach mit Ressourcen. Das heißt, wir arbeiten zum Beispiel mit dem LinkedIn Recruiter, mit dem stärksten Modell dort, was an der Basis 1.000 Euro kostet im Monat. Und da hast du ganz andere Filtermöglichkeiten, um Kandidaten zu finden, um Kandidaten anzuschreiben. Und wenn du das nicht hast, ist das ein extremer Nachteil. Das heißt, es muss gar nicht smart für sein, muss das Tool einfach nur haben. Die meisten Firmen haben halt intern keinen LinkedIn Recruiter beispielsweise. Und dann ist einfach fehlendes Wissen. Das heißt, das fehlende Wissen über gute Fragen, Einschätzungsvermögen, Benchmarks von Kandidaten. Wenn du ein Startup bist oder ein E-Commerce-Unternehmen und du stellst halt den ersten Head of E-Commerce ein oder selbst den zweiten, ist halt was anderes, als wenn du eine Person hast, die den 50. Head of E-Commerce irgendwie einstellt. Und das ist einfach fehlende Erfahrung. Gerade über die Unternehmen, über die wir uns jetzt unterhalten, das sind halt meistens keine Konzerne, wo jeden Tag irgendwie 10, 20 Leute eingestellt werden. Und dementsprechend haben die einfach geringe Datenbasis, um auf dieser Datenbasis halt Entscheidungen treffen zu können.
Würdest du sagen, dass als externer Recruiter auch sowas wie Neutralität da irgendwie eine krasse Rolle spielt?
Ah ja, auf jeden Fall. Bei Bias ist immer so ein Thema, ne? Also ja, du willst diese Person unbedingt einstellen und bist einfach extrem biased und es gibt noch ganz viele andere Biases, die mit reinzählen, dass man eine Person vielleicht aussucht, die so wie wer man selbst ist. Ja, da gibt es ganz viele Fallen, die man einfach nicht merkt, wenn man im Recruiting einfach nicht professionell ausgebildet ist.
Ja. Für wen würdest du sagen, ist deine Dienstleistung sozusagen am sinnvollsten? Wer ist gerade quasi dein ideeller Zielkunde?
Mein Zielkunde sind Startups, Agenturen und E-Commerce-Unternehmen, die eine gewisse Mindestgröße haben. Das heißt, die meisten Kunden meines ICPs sind über 50 Mitarbeiter groß, die dann das Budget für einen Headhunter auch aufbringen können, wo es bei uns meistens ab 10.000 Euro losgeht, bis wir anfangen zu arbeiten quasi. Manchmal habe ich es auch, dass kleinere Unternehmen, die nur 5 Mitarbeiter haben und auch quasi bezahlen, ist einfach ein Mindset-Thema, glaube ich. Also selbst für Firmen mit 10 Mitarbeitern würde es Sinn ergeben. Aber klar arbeiten wir vorwiegend gerne mit Unternehmen zusammen, die auch mehrere Stellen im Jahr besetzen. Das heißt, unser ICP besetzt dann auch pro Jahr ja im E-Commerce oder im Startup-Bereich oder im Agenturbereich ja mindestens so 10, 15 Stellen auch vielleicht, wo wir helfen können.
Vielleicht so ein bisschen so der Ausblick aus für A-Level. Also wo willst du das Ding hinbringen? Wo siehst du dich vielleicht irgendwie in 3 Jahren? Also du bist ja auch ein sehr, sehr reflektierter Mensch. Das heißt, du wirst dich auch irgendwie damit auseinandersetzen, wie jetzt irgendwie jetzt gerade deine Meinung von dir in 3 Jahren oder 5 Jahren ist. Wie groß willst du es machen? Wie sieht so das Ding am Ende aus für dich?
Wo es mir zentral darum geht, ist erstmal, also einfach richtig, richtig gut zu sein. Und das heißt, stetiger Anspruch darum, die Qualität zu verbessern, die Qualität an Bewerbern, an Prozessen und so weiter und so fort. Richtig gut Leute ins Team zu holen. Personell habe ich jetzt gar keine krasse Vision und ein krasses Ziel. Was mir extrem viel Spaß macht, ist halt mit extrem smarten Leuten zu tun zu haben. Das ist auch das, was mir als Recruiter Spaß macht. Ich habe sehr viel mit Entscheidern zu tun, mit Führungskräften, mit CEOs, mit Startup-Gründern, mit Agenturinhabern. Und das macht einfach extrem viel Spaß, immer wieder neue Perspektiven zu bekommen. Und ich merke jetzt auch, wie viel Spaß es mir macht. Wir haben jetzt sehr viele ehemalige Startup-Gründer oder Startup-E-Commerce-Entscheider, die hier anfragen und fragen, hey, habt ihr einen Job für uns? Mit diesen Leuten in Kontakt zu sein, macht mir extrem viel Spaß. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich das immer mehr in diese wirklich Executive-Search-Richtung entwickelt, dass man Gehälter, keine Ahnung, irgendwie ab 150k irgendwie so vermittelt. Weil ich mich sehr gleichgesinnt mit diesen Personen irgendwie fühle und man da so auf Wellenlänge ist, dass es einfach mittlerweile viele Kandidaten sind echt wie gute Freunde und das macht so viel Spaß und natürlich ist der Anspruch auch höher, wenn man eine Person einstellt für 150.000 Euro Jahresgehalt, da ist ein anderes Risiko dahinter, ein anderer Anspruch und darüber kann man sich einfach extrem viel weiterentwickeln, was verschiedene Assessment Centers angeht, was Persönlichkeitstests angeht, da gibt es ja sehr viele verschiedene, Sachen, die man machen kann. Mein Anspruch ist immer, mich immer weiterzuentwickeln und besser zu werden, ganz egal worin es ist und dementsprechend ist mein Anspruch, mit den besten Unternehmen im E-Commerce, im Startup-Bereich und Agenturwelt zusammenzuarbeiten und das ist erstmal so mein großes Ziel und alles, was danach kommt, würde ich Tim Ferriss da jetzt sagen, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, was in 3 oder 4 Jahren ist, ist mir doch total egal. Wichtig ist für mich, dass ich ja mit meiner Partnerin quasi mich in meiner Beziehung weiterentwickle, eventuell eine Familie gründe und dass ich den höchsten Anspruch in meinem Business habe. Und meiner Erfahrung nach reicht das einfach aus. Wenn ich einen höchsten Anspruch habe, dann wird das schon gut werden. Und das ist so aktuell mein Mindset.
Finde ich gut.
Sehr cool. Dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen, die wir im Podcast-Gast stellen. Das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Den ich jemals bekommen habe? Oh, wow. Ich habe einen Spruch, an den ich direkt denke. Also ich versuche jetzt wirklich was zu nehmen, was mir wirklich emotional so in Erinnerung geblieben ist und weniger so Buzzwording irgendwie so ist. Und intuitiv nehme ich den ersten Spruch, der mir einfällt. Das hat ein Leadership-Trainer mal zu mir gesagt. Der hat gesagt, Wertschätzung ist nicht das, was du zu anderen sagst, sondern Wertschätzung ist das, was du über den anderen denkst, während du ihm etwas sagst. Und da hat so viel Wert für mich drin gelegen. Das war einer der besten Ratschläge, die ich je bekommen habe in meinem Leben, weil ich nochmal Wertschätzung auf einem anderen Level einfach nochmal so für mich identifiziert habe. Und wenn ich einer anderen Person in die Augen gucke und sage, was für ein toller Mensch das ist, dann zählt halt das, was ich wirklich über die Person halt denke, weil ich mittlerweile weiß, dass wenn ich das halt nicht denke, dann wird die Person das merken. Und da hat so beim Thema Leadership, Hiring, auch so Mitarbeiter, Umgang mit Mitarbeitern, Wertschätzung ein ganz anderes Level bekommen, weil ich mich sehr stark reflektiert habe darin, wie ich wirklich über Menschen nachdenke und bei meinen ganzen Persönlichkeitsentwicklungsprozessen. Bin ich da, würde ich sagen, denke ich noch positiv über alle Menschen, die es so gibt, einfach nach, und jede Person, die mir gegenüber sitzt, versuche ich offen und ehrlich auf Augenhöhe zu begegnen, so gut irgendwie, wie es möglich ist. Und deswegen, und das ist so wertschätzend, das ist so wertbringend für mich, weil es mein Leben irgendwie so für mich und meine inneren Zufriedenheit so gefördert hat und auch, glaube ich, den Umgang mit Menschen, wo andere auch von profitieren. Deswegen ist das, glaube ich, das, was mir so einfällt. Vielleicht sage ich euch beim Lunch noch mal was anderes. Aber.
Das ist tatsächlich lustig, weil den Scope hatten wir tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht so. Also Nee. Oftmals ist es wirklich so, dass es sehr, sehr Business-fokussiert ist oder beziehungsweise was du sozusagen da rausnehmen kannst. Das war ja schon, also das kann ich jetzt natürlich irgendwie sozusagen auf eine geschäftliche Ebene transformieren oder beziehungsweise mitnehmen, aber ich kann es halt eben auch auf einer sehr persönlichen Ebene mitnehmen. Wenn es da nicht vielleicht sogar noch fast mindestens genauso entscheidend ist, sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen finde ich einen sehr, sehr guten Ratschlag. Ist halt irgendwie auch wieder so ein Appell, einfach sozusagen ehrlich sozusagen mit seinen Gedanken zu sein oder auch einfach eine ehrliche Erwartungshaltung oder Sprache nach außen zu haben. Finde ich einen sehr guten Approach. Deswegen, ich würde mich an der Stelle gerne bei dir bedanken. Ich glaube, es ist 70 Minuten geworden, die sehr, sehr schön geworden sind. Also ich finde, es ist immer ein tolles Gespräch, wenn man irgendwie so eine zweiseitige Medaille irgendwie hat, die irgendwie auf der einen Seite sehr, sehr stark glänzt, aber auf der anderen Seite vielleicht auch irgendwie so ein bisschen rau und vielleicht auch ein bisschen einfach abgenutzt ist, sage ich mal, die vielleicht nicht mehr so ganz so schön ist. Deswegen vielen Dank, dass du das hier so offen teilst. Das ist nicht selbstverständlich, vor allem, weil ich glaube, dass es nicht jeder irgendwie macht. Freue mich auf jeden Fall. Wir werden weiterhin im Kontakt bleiben. Das ist leider außer Frage. Freue mich aber jetzt einfach erstmal Mittagessen zu gehen. Wir haben so gute Zeit in Köln, aber vielen Dank für deine Anreise, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Und alles Gute.
Ja.
Ich habe da gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich bin gespannt, wo es mit A-Level hingeht und würde sagen, vielleicht hören wir uns in ein, zwei Jahren nochmal wieder hier am Tisch.
Vielen Dank euch.
Ciao, ciao.
Ciao.